Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcasten rund um das Aufwachsen in einer Zeit, als die Welt noch schwarz-weiß war. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt Christoph.
Bonjour.
Hallo Christoph. Schön, dass wir uns hier wieder einfinden.
Jawohl.
Zu einem weiteren tollen Film, der Nouvelle Vague. Wir haben ja in den letzten zwei Folgen uns schon mit der Nouvelle Vague beschäftigt. Einmal sozusagen als Schritt dorthin über Bernardo Bertoluccis Die Träumer, der sich sehr viel mit der Nouvelle Vague auseinandergesetzt hat. Und dann in der letzten Folge über Jean-Luc Godards Außer Atem, A Bout de Souffle. Und heute wollen wir uns um einen weiteren Schlüsselfilm der Nouvelle Vague kümmern. Vielleicht den Schlüsselfilm oder der Film, der, wenn du die Literatur liest, alles gestartet hat.
Genau. Les Quatre Cents Coups. Auf Deutsch, sie küssten und sie schlugen ihn. Aus 1959 von François Truffaut. Sein erster Spielfilm.
Mhm. Ja, ein großes und wichtiges Werk, was in Cannes zu einem sehr großen Erfolg wurde. Und wir haben ja dann bei Godard, bei Außer Atem auch schon erwähnt, dass der Erfolg von Truffaut dann geholfen hat, eben auch Godard seinen Film zu inszenieren. Also das zeigt schon, welchen Wert, welche Stellung Truffaut dann durch diesen einen Film allein schon in der damaligen Filmszene hatte. Ein Film über das Aufwachsen, ein Film, der sehr nah an Truffauts eigener Geschichte dran ist.
Ja.
Eine Schwarz-Weiß-Geschichte über einen Jungen von ungefähr 12 Jahren und ja, einfach sein Aufwachsen, sein Elternhaus, seine Schulzeit und die Probleme, die er mit dem Aufwachsen hat. Und das auf eine besondere Art eingefangen, die damals auch sehr revolutionär war, zumindest auch für Aufsehen gesorgt hat und aber auch sehr viel von Truffaut schon gezeigt hat, nicht nur durch die Biografie, sondern auch in dem, wie er an diese Themen herangeht, das Sensible von ihm, der Blick auf die Menschen, auf die Kindheit. Und da haben wir, glaube ich, ein großes Feld, über das wir heute reden wollen. Wir werden dann auch so ein bisschen über die Biografie von Truffaut natürlich reden, gerade weil sich sehr viel widerspiegelt, aber weil er, ähnlich wie Godard, vorher auch Kurzfilme gemacht hat, in denen man dann auch schon Spuren findet zu dem, wo das hinführt. Und Truffauts Filmografie ist ja dann auch wahnsinnig reichhaltig. Er ist ja leider gar nicht sehr alt geworden. Er ist mit nur 52 Jahren gestorben. Und trotzdem hat er so viele Filme hinterlassen, die allesamt so lohnenswert sind und wo sich immer wieder Linien finden. Und das heißt, wir werden dann auch immer mal so ein bisschen das Netz auswerfen und vielleicht auf den einen oder anderen schauen und mit denen uns dann aber irgendwann später vielleicht im Detail mal beschäftigen. Heute fokussieren wir natürlich auf Les Quatre Cents Coups.
Genau. Und es ist auch ein Film, über den unendlich viel geschrieben worden ist und analysiert worden ist. Und wir haben uns gedacht, wir erzählen einmal so rundherum den Rahmen und wie passt der in die Nouvelle Vague. Und ich denke, die eine oder andere Szene, die jedem von uns irgendwie gefallen hat oder so, auf die wir aufmerksam geworden sind, die wir uns gemerkt haben, wollen wir uns dann auch ein bisschen genauer anschauen. Alles über diesen Film kann man sowieso nicht erzählen, kann man Kilometer Bücher lesen drüber.
Das ist wie bei den tollen Filmen, alles erzählen sie dann irgendwie ja auch selber. Durch das Anschauen des Films wird ja dann auch sehr viel schon erzählt. Und das löst dann wieder neue Betrachtungen aus. Und gerade auch wenn man sich dem Werk dann wieder nähert, kommen dann auch wieder neue Verbindungen, wenn man andere Truffaut-Filme gesehen hat und, und. Also auch die Folge hier ist so ein bisschen gedacht, dass wir hier so einen Startpunkt setzen für viele Dinge, mit denen wir uns dann auch in Zukunft noch beschäftigen wollen.
Ja.
Bevor wir uns da jetzt reinstürzen, sei noch der Hinweis erlaubt, ihr erwartet es sicherlich schon, man kann uns auf Steady unterstützen und finden das ganz toll, die Leute, die das schon machen, dass ihr uns einen kleinen Obolus zusteckt. Es gibt natürlich auch ein paar Bonus-Episoden, es werden auch wieder neue kommen, Folgen, die nur für die Steady-Unterstützer da sind. Aber ganz generell kann man damit unsere Arbeit, die wir hier mit den Folgen haben, auch etwas wertschätzen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da mal hinschaut.
Und vielen Dank an unsere Unterstützer.
steadyhq.com/lichtspielplatz.
So, genug Hausmeisterliches.
Jawohl.
Bevor wir in die Handlung einsteigen, und heute drehen wir das um. Heute wirst du dann die Handlung von einem Film erzählen, wo man darüber diskutieren kann, wie viel Handlung er überhaupt hat.
Mon Dieu.
Vielleicht, falls jetzt wer zuhört, der noch nie davon gehört hat, wer François Truffaut überhaupt sei. François Truffaut gilt als einer der wichtigsten Regisseure des 20. Jahrhunderts, als Begründer der Nouvelle Vague, einer der großen französischen Regisseure. Und er war aber vor seiner Zeit als Regisseur vor allem berühmt, bekannt und gefürchtet als intelligenter und sehr scharfer Filmkritiker in einer Zeitschrift namens Cahiers du Cinéma. Genau, so, das sind so die Eckpflöcke, die man wissen sollte über François Truffaut. Das dritte Wichtige, er war bei Steven Spielberg in Unheimliche Begegnung der dritten Art mitgespielt. Wir sprechen über diesen in unserer Folge, so Unheimliche Begegnung der dritten Art. Das ist Folge 23 vom Lichtspielplatz, da sprechen wir auch kurz über François Truffaut.
Und wenn man dann sich die Truffaut-Filme angeschaut hat, vor allen Dingen Le Quatre Sans Coup, dann versteht man auch, warum Spielberg genau bei Truffaut angedockt ist und warum der so wichtig für ihn war, dass er ihn in den Film geholt hat. Ja.
Ja, Le Quatre Sans Coup, auf Englisch wird es übersetzt mit The 400 Blows. Dieser Titel des Films bezieht sich auf nicht kein Sprichwort, sondern so eine Redewendung im Französischen, faire le quatre sans coup. Das heißt so viel wie Dinge anstellen oder wildes Leben haben oder so. Und was hat das jetzt mit der Handlung von diesem Film zu tun? Um was geht's in Sie küssten und sie schlugen ihn?
Naja, es geht um einen Jugendlichen, circa 12, 13 Jahren. Der ist etwas rebellisch, er ist ein bisschen ein Außenseiter. Wir lernen ihn in der Schule kennen und sehen da schon, er ist nicht der beliebteste Schüler. Er ist vor allen Dingen von seinem Lehrer immer als derjenige betrachtet, der nur Unsinn im Kopf hat und nie irgendwas lernt und nie irgendwas vernünftig macht. Man sieht ihn gleich am Anfang, da geht dann so ein Heft mit leicht bekleideten Damen herum und es landet schließlich bei unserem Protagonisten Antoine Dornel. Und er wird damit erwischt und er wird dann dafür bestraft und muss in der Ecke stehen. Und das nutzt er dann, um so ein bisschen sich lustig zu machen über den Lehrer. Das verbessert die Situation natürlich nicht. Wir lernen ihn auch zu Hause kennen. Wir lernen seine Mutter kennen, die ihn durchaus liebt, aber vielleicht nicht so stark, dass sie sich extrem um ihn kümmern würde. Sagen wir es mal so. Sie hat einfach kein so übersteigertes Interesse dran, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen natürlich, weil er auch so ein bisschen ein Problemkind ist. Das ist mühsam. Sie hat aber auch ihre eigenen Probleme, nämlich. Sie ist verheiratet. Es gibt einen Stiefvater von Antoine Dornel, also der tatsächliche Vater, den gibt es gar nicht mehr. Der Stiefvater mag das Kind, aber hat da auch jetzt keine ganz besondere Beziehung zu dem Jungen. Und die Mutter hat dann auch eine Affäre an der Seite. Das heißt, da gibt es alle möglichen Geschichten, die sozusagen wegdriften von dem Jungen. Und der ist sehr viel auf sich alleine gestellt. Und wir sehen ihn dann mit seinem Freund, wie er mit seinem Freund sich unterhält. Sie gehen ins Kino und wir sehen, was ihn so beschäftigt. Er liest Bücher von Honoré de Balzac, der fasziniert ihn sehr. Und er kommt immer wieder in Schwierigkeiten in der Schule und das führt dann auch dazu, dass diese Situation so etwas eskaliert. Also er macht die Hausaufgaben nicht und er geht deswegen nicht in die Schule, sondern schwänzt und deswegen wird er stärker bestraft. Und dann irgendwann, weil der Lehrer ihn halt immer so herausfordert, warum er denn nicht kommt und was die Entschuldigung ist, behauptet er irgendwann, ja, meine Mutter ist gestorben. Und dann kriegt er wahnsinnig viel Mitleid natürlich. Wenige Stunden später stellt sich heraus, es war gelogen, als nämlich die Mutter in der Schule auftaucht. Er kriegt ein paar geschallert und wird halt wieder weiter bestraft. Und das endet dann irgendwann, dass er tatsächlich verhaftet wird. Er will mit seinem Freund eine Schreibmaschine klauen, um diese Schreibmaschine zu verhökern und sein Taschengeld etwas aufzubessern. Das schaffen sie aber nicht und er bringt die Schreibmaschine dann reumütig wieder zurück und dabei wird er gefasst und wird dann auch sogar eingesperrt und dann ist für die Eltern auch irgendwann klar, naja, er muss jetzt in die Jugendanstalt und in ein Heim für schwer erziehbare Kinder wird er dann überstellt, weil die Eltern zu dem Zeitpunkt auch schon sehr resigniert sagen, naja, wenn wir ihn wieder mit nach Hause nehmen, dann läuft er ja da auch nur wieder weg. Ich habe das jetzt so in einer Abfolge von Elementen erzählt, wo eins so aufs andere führt und das ist nicht ganz die Art, wie der Film diese Sachen aneinander reiht, sondern der Film zeigt dir sozusagen ein Fenster in das Leben von diesem Jungen, in dem dann diese Dinge passieren. Und es läuft natürlich auf etwas hinaus, hat aber dann auch immer wieder ganz viel Sequenzen, in denen wir einfach dem Familienleben zum Beispiel folgen oder Szenen aus der Schule sehen oder eben Szenen mit seinem Freund, wo das also alles einfach betrachtet wird als eine Kindheit, die, wie Truffaut mal gesagt hat, er sieht die Kindheit als Ansammlung von schmerzlichen Erfahrungen. Und vielleicht ist es das so eine anekdotische Sammlung gewissermaßen von Ereignissen, die ihn auch selber natürlich sehr geprägt haben.
Genau, er spielt in Paris und wenn wir dann später zu dem kommen, wie ist der Film überhaupt entstanden, erklärt sich ja ein bisschen, warum das, wie du sagst, so eine Ansammlung von Anekdoten ist. Er betrachtet halt wirklich das Leben aus der Perspektive und mit Fokus auf dieses Kind. Es gibt zwischendrin dann auch so positive Aspekte, die Freundschaft zwischen den beiden Burschen, also der Freund von Mr. René, oder? Und einmal ein Ausflug mit den Eltern, einen lustigen Abend, wo sie unterwegs sind miteinander und eine gute Zeit haben. Und man kriegt irgendwie so den Eindruck, du sagst ihm, er wird dann verhaftet und er ist ein problematisches Kind, aber trotzdem schaut man sich das heute an. Ich meine, er ist von 1959, aber der stört überhaupt nichts an, finde ich. Das ist ja halt ein ganz normales Kind, das vielleicht Entscheidungen trifft, die nicht die klügsten sind, ja, na eh, man weiß halt auch viel nicht, der eigentlich auch das Herz am rechten Fleck hat, der sich auch nichts gefallen lässt, irgendwie, auch von diesen Lehrern, die ihn drangsalieren. Ich frage mich, ob das nicht damals auch schon so wahrgenommen worden ist. Ein bisschen habe ich das Gefühl schon. Man hat sehr viel Mitgefühl mit diesem Burschen und es ist dann, das finde ich schon, da fühlt man die Perspektive auf Seiten der Kinder und gegen die Erwachsenen. Also es ist nämlich nicht nur gegen die Eltern, sondern er steigt da dem Schulsystem oder überhaupt dem Erwachsenen, der Erwachsenenwelt ziemlich zu. Es ist ein sehr empathischer, feinfühliger Film, finde ich. Der hat keine aggressive Kante. Und trotzdem ist er in dem, wie er Position bezieht für die Kinderseite und gegen die Erwachsenen, ist er, finde ich, sehr, sehr deutlich.
Ja, auch die Erzieher in diesem Erziehungsheim, genau. Dann beispielsweise, ne? Wo dann einer kommt und sagt, naja, du kannst rechts oder links wählen und dann wählt er halt links und dann kriegt er halt mit der linken Hand eine geschallert. Mhm. Das sind natürlich auch Sachen, die heute noch mal so viel stärker wirken, weil damals ja das tatsächlich noch gang und gäbe war, dass es Prügelstrafen in einer Form gab, ja, dass so Ohrfeigen verteilt wurden oder so. Da war die Pädagogik noch nicht ganz auf dem Stand wie heute. Und deswegen, wie du sagst, er ist eigentlich ein normaler Junge und du würdest natürlich heute, wenn sowas kommt, dass er da lügt und sagt, ja, meine Mutter ist gestorben oder so, würdest vielleicht eher den Schulpsychologen involvieren und schauen, warum erzählt er denn sowas und was ist da los, ja? Und hier resultiert es halt sowohl in der Bestrafung vom Lehrer als natürlich auch in der Bestrafung der Eltern, die ganz schockiert sind und sich aber auch nicht so genau damit auseinandersetzen wollen, was da eigentlich dem zugrunde liegt. Ne? Und gleichzeitig ist der Film dann nicht so bitter, dass die Erwachsenen nur negative Figuren sind. Wir sehen natürlich auch die ganz normalen Leben der Erwachsenen, gerade der Eltern. Wir sehen, wie du sagst, auch positive Erfahrungen da drin. Und der Junge ist ja auch klug, der Junge ist sensibel, der Junge ist oft nachdenklich und melancholisch. Und das gibt ihm dann natürlich auch so eine Qualität, dass wir ihm folgen und auch auf seiner Seite sind, weil wir ja merken, er ist kein Unruhestifter eigentlich. Also das ist ja am Anfang schon aufgesetzt eben. Das Heft landet bei ihm und er wird bestraft und alle anderen haben halt Glück gehabt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Situation, die jeder noch aus der Schulzeit kennt, auch wenn vieles von diesem Schulsystem ja schon sehr weit weg ist von uns. Aber das kenne ich auch noch allzu gut. Irgendwas geht durch die Klasse und es landet dann aus irgendeinem blöden Grund bei dir und da fällt das dann dem Lehrer auf und du kriegst dann irgendwie eins auf die Mütze dafür.
Und jetzt bin ich um so viel öder und ich kann mich an das auch erinnern und ich frage mich bis heute, sind alle Lehrer wirklich der Meinung, der, bei dem es landet, ist der Einzige, der was damit zu tun hat? Die müssen doch wissen, dass diese sieben andere auch in der Hand gehabt haben. Da muss man doch andere Konsequenzen setzen. Verstehe ich bis heute nicht. Aber ich bin auch kein Lehrer geworden. Ja, und man sieht, also zurück zum Film, man sieht ja auch, was machen denn die Burschen, zum Beispiel, sie in eine Schule schwänzen. Mhm. Da gehen sie dann ins Kino, sie gehen auf dem Rummelplatz, sie klauen so Aushangfotos vom Kino. Also alles nicht dramatisch, wie du sagst, der ist kein Unruhestifter. Und wie das System, wie die Erwachsenen auf ihn reagieren, ist einfach massiv heftig und er wird auch für alles verantwortlich gemacht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen so ein ungewöhnliche Perspektive, wenn man sieht, wie alleine gelassen diese Kinder sind, wie viel Zeit und Raum die haben, einfach irgendwas zu tun und irgendwo zu sein. Es ist ja dann bei dem Freund, bei René, nicht anders. Der hat ein bisschen eine andere Familienkonstellation, aber auch der kann sich frei darüber bewegen. Die sind nächtelang draußen unterwegs und es fällt keinem auf. Und sehr viel von dem, warum ist das so anekdotenhaft erzählt, warum ist der Film die Perspektive dieses Kindes, erklärt sie aus der Biografie von François Truffaut. Truffaut hat mal über den Film gesagt, einiges davon ist autobiografisch, manches ist biografisch, nichts davon ist erfunden. Und wenn man sich die Biografie von Truffaut anschaut, und das machen wir diesmal ein bisschen genauer, eben weil es so integral mit diesem Film verbunden ist. Truffaut ist 1932 geboren, das sage ich deshalb, weil dann relevant wird, was in Frankreich los war, wie Truffaut so alt ist, wie der Protagonist im Film. Er ist 1932 geboren. Seine Mutter heißt Janine und die war damals noch sehr, sehr jung, die war nicht einmal 20 Jahre alt und der Vater war nicht vorhanden. Und aus einer Konstellation von dem jungen Alter der Mutter, die sich auch nicht wirklich für das Kind interessiert hat, die wollte sie durch das Kind nicht einschränken lassen, katholisches Frankreich, dass diese Familie der Mutter aus so einem ehemaligen Landadel, kleinem Landadel kommt, führt jetzt dazu, dass François dort überhaupt keinen Platz hat und er wächst die ersten 3 Jahre bei einer Amme auf mit hin und wieder besuchen durch die Mutter. In der Biografie über François Truffaut wird es als heimliches Kind betitelt, das Kapitel über das, aber ein heimliches Kind. Mhm. Was in diesen ersten 3 Jahren aber passiert ist, die Mutter lernt einen Mann kennen, Roland Truffaut, heiratet den, das ist der Stiefvater, und so kommt François Truffaut zu seinem Nachnamen. Er weiß aber ganz lang nicht, dass das nicht sein leiblicher Vater ist. Er kriegt es dann mit 10 ungefähr, außer über Dokumente, die er findet und wo er dann eins und eins zusammensitzt und so Fetzen aus Gesprächen und Streits, die er mithört in der Familie. Das ist ein bisschen im Film drin. Der Renner Antoine geht irgendwann schlafen und die Eltern streiten und der Vater sagt, ich habe dem Kind meinen Namen gegeben. Da kriegt man dann so den ersten Anklang von dem, das ist gar nicht sein leiblicher Vater. Später im Film wird es dann eh ausgesprochen und erklärt. Mit 3 kommt er dann zu seiner Großmutter. Dort lebt er dann, bis er 10 ist, geht in die Schule. Und in der Schule ist er sehr schlau und klug, aber mit der Disziplin hapert es. Also er interessiert das halt alles nicht ganz so. Die Familie ist sehr Literatur und Kunst und theateraffin, das übernimmt der Junge. Und der Unterschied zwischen dem Kind François Truffaut und dem Protagonisten Antoine Duanel ist, Antoine im Film ist ruppiger und wehrhafter. François Truffaut dürfte sehr zurückgezogen gewesen sein und schüchtern. Aber er dürfte mit den Schultern gezuckt haben, wenn die Erwachsenen die Autorität irgendwie ausgespielt haben und haben gesagt, man soll das oder jenes machen, das war mir halt immer egal. Und irgendwann hat die Großmutter nicht mehr auseinander gewusst und mit 10 kommt er dann zu seinen Eltern, die aber jetzt da ihr Leben nicht umstellen, nur weil der jetzt da ist. Er kriegt so ein Ausklappbett im Eingangsbereich der Wohnung, es ist dort auch kein Platz für ein Kind, auch das sehen wir im Film, dort wo Antoine schläft. Die Eltern machen weiter ihre Aktivitäten, sie gehen gerne ins Theater am Abend und lassen ihn allein zu Hause. Die Eltern sind begeisterte Bergsteiger. Manchmal nehmen sie ihn mit, aber oft machen sie auch übers Wochenende Bergtouren und er bleibt alleine zu Hause. Er ist eben dieses alleingelassene, vernachlässigte Kind, das wir dann auch im Film sehen. Und rund um diese Zeit lernt er dann seinen besten Freund für sein ganzes Leben kennen, nämlich Robert Lachenais heißt er. Das ist der dann zu René wird im Film.
Und der gleichzeitig dann auch der Regieassistent von Sie küssten und sie schlugen ihn wird.
Es gibt einen sehr schönen Audiokommentar auf einer der vielen DVDs zum Film, wo Robert Lachenais erzählt über die Kindheit und die Beziehung. Den kann ich sehr empfehlen. Mhm. Die beiden entwickeln eine Leidenschaft fürs Kino, verbringen sehr viel Zeit miteinander. Truffaut kriegt zum Beispiel irgendwann als Kind schon außer, dass ein Theaterbesuch der Eltern länger dauert als ein Kinobesuch. Es gibt in Paris sehr viele Kinos, vor allem in der Gegend, in der er dort lebt zu der Zeit. Das heißt, wenn die ausgehen, wartet bis weg sind, zieht sie dann schnell an, läuft ins Kino, schaut sie den Film an und läuft wieder zurück und legt sie ins Bett. Oder auch an diese Wochenenden, wo die Eltern nicht da sind, ist er sehr viel im Kino eben. Machen das auch zu zweit. Manchmal muss er den Film aber abkürzen. Also wenn der zu lang dauert, muss er früher weg, damit das nicht auffällt.
Er hat sich auch ins Kino geschlichen. Also er hat das ja nicht bezahlt, sondern er hat sich da irgendwie reingeschlichen, damit er das sehen kann.
Und diese Kinoleidenschaft wächst sich aber aus. Die beiden zum Beispiel beginnen dann Kinoprogramme zu schreiben aus der Gegend. Also sie holen sich dann Infos von den Kinos oder aus Zeitungen, die aufliegen, schreiben dann eigene Programme und verkaufen die. Und so kriegen sie ein wenig Geld. Und manchmal klauen sie eben Aushangfotos beim Kino, man sieht das auch im Film. Sie haben irgendwie so einen Trick ausgekriegt, wie man mit dem Schraubenzieher diese Schaukästen gut aufkriegt. Und das ist dann nur mal besser zu Geld zu machen, wenn man dann das Foto von einer Schauspielerin oder einem Schauspieler verkaufen kann.
Ja, das ist sogar dann noch in einem späteren Truffaut-Film auch drin, wo er dann die Aushangbilder von Citizen Kane klaut. Und tatsächlich hat Truffaut, der echte Truffaut, ja dann später in seinem Leben, als er Henri Langlois kennengelernt hat, dem Gründer der Cinémathèque Française, wo er dann ganz viele Filme geschaut hat, das war kurz bevor er dann zum Wehrdienst ging, hat er dann Langlois gesagt, na, er würde ihm seine Mappe geben, also seine Unterlagen mit den ganzen Filmprogrammen im Austausch dafür, dass er sich dann, wenn er zurück von der Armee ist, dass er sich die ganzen Filme umsonst anschauen kann. Und es war natürlich auch nicht wahnsinnig viel wert, was er da hatte. Es war ja einfach so zusammengeklaut gewissermaßen. Aber er hat das dann sogar noch umgemünzt, dass er sich weiter Filme anschauen kann als junger Mann.
Genau, Filme anschauen. Wo kann man überhaupt in der Zeit, und da wird es jetzt eben relevant, wir sind jetzt in der Zeit zwischen 10 und 15, wo Truffaut alt ist, da sind wir in der Besatzung. Da ist Frankreich von den Nationalsozialisten besetzt. Wo kann man da Filme schauen? Du hast jetzt die Cinémathèque schon erwähnt. Es gibt sehr viele Kinos, aber ganz viele Kinofilme oder Filme werden gezeigt im Rahmen von Filmclubs. Und das sind so Veranstaltungen, die eine oder mehrere Personen einfach organisieren. Und rund um diese Filmabende, wo dann manchmal ein langer Film und ein, zwei Kurzfilme oder so Double Feature, 2 lange Filme gezeigt werden. Und das ist immer eingerahmt durch Gespräche, Einführungen von Filmkritikern zum Beispiel. Oder man hat auch die Filmemacher selber da, die dann was erzählen oder Diskussionen nachher. Und zudem ist Truffaut sind Lachenay und Truffaut sehr viel gegangen. Einer davon ist von André Bazin organisiert worden, bei dem waren sie oft. Und André Bazin wird uns heute noch ein paar Mal begegnen, weil der ist recht wichtig für François Truffaut und auch für Sie küssten und Sie schlugen ihn. Und die beiden Jugendlichen kommen dann auf die Idee, also als Konsequenz aus dem, man macht das Kinoprogramm und die Fotos zu Geld, ja, wir machen einen Filmclub. Und das funktioniert leider gar nicht so gut, weil irgendwie am Anfang kommen zu wenig Leute. Truffaut kommt dann auf die Idee, sie zeigen einen Film von Jean Cocteau und sagen, Herr Cocteau wird anwesend sein. Der ist natürlich nicht anwesend, weil er nicht einmal gefragt. Das ist dann wieder schlecht für die PR. Und dann passiert es zum Beispiel auch, dass sie zeitgleich mit André Bazin so einen Abend organisieren, jetzt nimmt ihnen der das Publikum weg. Die Lösung ist, François Truffaut geht hin zu André Bazin, der berühmte, anerkannte Filmkritiker war zu der Zeit, und versucht sich das mit ihm auszureden, dass wir uns da nicht überschneiden, sich das auszumachen. Und André Bazin wird da so beschrieben, wie er oft beschrieben wird, als sehr gütiger, großherziger, unterstützender, wohlwollender Mensch. Und er unterstützt da diesen Jugendlichen, der da sitzt. Das ist das erste Mal, dass sie Truffaut und Bazin treffen. Es ist aber so, Filme vorzuführen kostet Geld. Also man muss die ausleihen, man muss einen Raum mieten, und wenn jetzt zu wenig Leute kommen, kommt das Geld nicht mehr ein. Und François Truffaut hat dann Schulden. Er ist zu dem Zeitpunkt auch schon mit der Schule fertig, er arbeitet wo. Das, was er verdient, muss er aber zu Hause bei den Eltern abliefern zum Haushaltseinkommen, und ihm wird ein Teil davon ausgezahlt. Irgendwann kündigt er diesen Job, weil er braucht Zeit für was anderes. Er sagt es den Eltern aber nicht und liefert weiterhin Geld ab. Also er muss sich dann Geld wo ausborgen, er zahlt gewisse Rechnungen nicht. Er klaut eine Schreibmaschine. Ah, das sehen wir eben im Film, du hast das vorher schon gesagt. Truffaut verkauft es wirklich, da gelingt es ihm, die zu verkaufen. Aber irgendwann fliegt es halt auf. Irgendwann ist der Berg so hoch, dass werden die Eltern kontaktiert. Und der Vater hilft ihm, also er zahlt die Schulden, verlangt aber von ihm eine schriftliche Aufstellung von allem, was er angestellt hat und wo er Schulden hat. Das Dokument ist in der Biografie auch abgedruckt. Also seine ganzen Vergehen, Job kündigen, Lügen, Schule schwänzen, Sachen klauen, Schulden machen und bei wem er Schulden hat. Vater begleicht es und sagt dann so, François, na, du machst das jetzt ordentlich und Job und Ding, und Truffaut stimmt irgendwie so zu, dreht sich um und organisiert den nächsten Filmabend. Diesmal in der Hoffnung, dass es ein Hit wird, weil er sagt, The Magnificent Ambersons von Orson Welles, und rechnet sie aus, ja, er braucht also nur ein paar Tickets und dann geht sie das aus. Das geht sie nicht aus. Und jetzt hat der Vater genug und er zeigt ihn bei der Polizei an. Und der Hintergrund ist, damals gab es ein Gesetz in Frankreich, dass das dem Vater erlaubt, dass wenn Jugendliche in einem gewissen Alter sind, aber noch nicht volljährig, schwer erziehbar und nicht mehr in den Griff zu kriegen, kann man es zur Polizei bringen mit der Bitte, dass die in so eine Erziehungsanstalt überstellt werden. Und genau das macht der Vater da. Und genau das passiert. Die Mutter hat sich da schon längst ausgeklinkt aus dieser ganzen Geschichte, weil der Junge einfach so schwierig ist. Diese Erziehungsanstalt ist die Hölle für ihn. Und anders als im Film, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie der Film aufhört, aber das werden wir noch. Mhm. Anders als im Film setzen sie jetzt zwei Personen für den jungen François Truffaut ein. Das eine ist wieder André Bazin. Der sagt, der Bursche kann bei mir arbeiten. Der schafft ihm dann einen Job so als Assistent. Der wird erfunden für Truffaut, dass er halt zuarbeitet. Und das andere ist eine Psychologin, die er dort kennenlernt, die über die Gespräche mit ihm recht schnell checkt, das ist kein delinquenter Jugendlicher, sondern sie nennt es auch, das wird auch zitiert, ein traumatisiertes Kind, ein vernachlässigtes Kind. Und sie erklärt sich bereit, dass sie mit ihm weiter Therapie eigentlich macht. Er muss einmal in der Woche zu ihr kommen und Gespräche führen. Und so kommt Truffaut dann aus dieser Erziehungsanstalt wieder raus und lebt dann in einer Wohnung in Paris. Und da hören wir jetzt einmal auf, weil dort hört auch der Film auf. Mhm. Und wir erzählen dann nachher noch weiter, wie kommt es dann zu dem Film, weil das dann ein bisschen Zeit dazwischen. Aber das war jetzt einmal so viel zu dem. Also man sieht unglaublich nahe an dem, was er selbst erlebt hat.
Ja, die Psychologin ist ja auch auf gewisse Weise dann drin, weil du hast diese Szene im Erziehungsheim, wo du die Frau zwar nicht siehst, du hörst sie, wie sie mit dem Jungen redet, und das ist ja so eine Sequenz, wo er ganz unverwunden einfach sagt, was er gemacht hat, wo er gelogen hat oder auch, ne, wie ihm was leid tut oder wie er vielleicht auch bei manchen Sachen sieht, naja, da weiß er nicht, warum das jetzt so schlimm ist oder so, aber was in einem sehr unaufgeregten Tonfall dann gehalten ist, dieses Gespräch, ne? Also wo er ja auch ein bisschen so sein Leben bis dahin erzählt. Also das ist natürlich auch drin. Also das sind so viele Parallelen und so viele Details natürlich, die da verarbeitet sind. Ne? Es heißt ja, dass die Eltern von François Truffaut dann auch nicht wahnsinnig glücklich waren mit diesem Film. Ne?
Genau, in der Biografie wird das so cool beschrieben. Ja? Die nehmen sich sehr viel Zeit für diese Reaktion, das zu beschreiben. Aber nicht einmal sagen die Eltern, es stimmt ja nicht, was du über uns da erzählst, sondern sie sind nur entrüstet, dass er sie so darstellt. Und andere Familienmitglieder aus der Truffaut-Familie stellen sich auf die Seite der Eltern, nachdem der Film erschienen ist. Und das geht sogar so weit, dass irgendein Onkel oder so, irgendein Familienmitglied dann erklärt, naja, er erzählt da einfach so eine übliche, gar nicht bemerkenswerte Kindheit, so wie sie jeder hat. Und bemerkt, glaube ich, gar nicht, was er damit eigentlich sagt.
Ich glaube, er trifft da eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich, also ja, das ist jetzt kein Film, wo der Junge halt komplett auf die schiefe Bahn gerät und sich einer Gangsterbande anschließt und ich weiß nicht, was dann passieren könnte. Und es ist jetzt nicht der Film, wo absolut Tragisches passiert oder wo es halt dann im filmischen Sinne sehr, sehr übertrieben wird in irgendeiner Form, sondern es ist eigentlich sehr banal, in einem positiven Sinne, banal erzählt, was da ist. Und ich glaube, dass ganz viele Biografien so abgelaufen sind. Deswegen habe ich vorher gesagt, es ist ja nicht so, dass die Mutter ihn nicht liebt. Sie ist nur nicht wahnsinnig interessiert. Es ist auch nicht so, dass jetzt die Lehrer oder die ganzen Leute in diesem System, dass die jetzt extreme Sadisten oder so wären, wie sie es vielleicht in anderen Geschichten dargestellt würden, sondern die verhalten sich so, wie man das halt macht damals. Ne? Also das ist normal, dass wenn sich ein Schüler daneben benimmt, dass du ihm eine Ohrfeige gibst. Also diese Reflexion ist da nie drin, dass das ja alles sehr, sehr traurig und tragisch sein kann und gerade natürlich in dieser Alltäglichkeit dann fast umso erschütternder ist. Ne? Und dann ist so eine Reaktion natürlich auch umso bitterer. Das sagst du, naja, ist ja nichts Besonderes. Also, wo du dich dann fragst, was hätte denn noch passieren müssen oder wie schlimm hätte die Kindheit aussehen müssen, dass sie dann sozusagen berichtenswert gewesen wäre.
Und was ich dann immer interessant finde, ist ja auch, Truffaut nimmt ja da wirklich offensichtlich Anekdoten aus seiner eigenen Kindheit. Und wenn man dann rechnet, das muss in den 40er Jahren gewesen sein, also gegen Ende der Besatzung durch die Nazis und kurz danach. Und sein Film spielt aber Ende der 50er Jahre. Er spielt in diesem 1958, 59, wo er gedreht worden ist. Und nicht einmal hat man das Gefühl, dass das vielleicht nicht auf die Zeit passen würde. Mhm. Also da hat sie offensichtlich auch nicht sogar viel da.
Ja, ja, da ist die Zeit zu kurz, als dass da so große Brüche da sind. Und es ist natürlich auch eine kluge Entscheidung, denn dadurch, dass du es dann zur Besatzungszeit angesiedelt hättest, wären dann Komponenten reingekommen, die du auch hättest behandeln müssen, ja, über die Beziehung zwischen den Menschen in Paris und den deutschen Besetzern und dass diese historische Komponente und. Und das sind ja alles Dinge, um die es Truffaut nicht geht. Mhm. Das sind Dinge, die in diese Konstellationen nicht hineinspielen, von denen er erzählen will. Eigentlich erzählt er ja was Universelleres, auch wenn wir heute natürlich auf vieles schauen und das schon sehr historisch verorten, wie ich ja gesagt habe, heute sind wir pädagogisch an anderen Punkten. Sachen, die damals normal waren, sind heute natürlich schon für sich dann irgendwie sehr unerhört. Und trotzdem will er da was Zeitloses einfangen. So eine eben vernachlässigte Jugend, also eine, die nicht besonders ist in dem Sinne, dass sie dann dieses eine große negative Beispiel wäre, sondern eben eine, von der er, glaube ich, auch verstanden hat, dass es da mehrere gibt und dass das Geschichten sind, die auch nicht so viel erzählt werden.
Hm. Man sieht ja kurz das Familienleben von seinem Freund René, also Antoines Freund René, der für diesen Robert Lachenais irgendwie steht und dessen Familie. Und dort ist die Dynamik ja anders. Das ist auch ein alleingelassenes, vernachlässigtes Kind. In der Familie ist mehr Geld da, das sieht man. Die haben ein größeres Haus und die Kinder sitzen dann alleine und verbringen den Tag mit Lesen und mit Rauchen und fuchteln dann gar mit dem Polster, wenn der Papa kommt. Der Vater von René, der wird ein bisschen so als unbedarft Bodschert dargestellt, den man ganz leicht täuschen kann und so. Der Hintergrund ist der, die Familie von Robert Lachenais hatte tatsächlich mehr Geld. Das wird so beschrieben, die Mutter war wohl alkoholkrank in irgendeiner Form und war deshalb außer Gefecht. Und der Vater ist in der Besatzungszeit irgendwie zu Geld gekommen durch Wettgeschäfte. Mhm. Und das wird in der Biografie von Truffaut nicht so erklärt, aber man kriegt ein bisschen so den Eindruck, Schwarzmarkt. Mhm. Weil das hat natürlich in der Besatzungszeit eine große Rolle gespielt, wo kommen Lebensmittel her. Auch das nimmt er völlig außer in seinem Film warum die Familie besser gestellt ist, das spielt aber auch keine Rolle. Und das finde ich eigentlich eine Riesenleistung. Nicht einmal, wenn man sich den Film anschaut, fragt man sich, aha, wie war denn das wirklich oder was hat er denn weggelassen oder so. Das fällt überhaupt nicht auf, er ist total stimmig. Aber wenn man dann liest drüber, wo das eigentlich herkommt, also ich wüsste nicht, wie man Erlebnisse, die so stark mit einer Besatzung oder gar mit Nationalsozialismus verbunden sind, wie man das rausnehmen kann, und es funktioniert trotzdem. Es ist total bemerkenswert, finde ich.
Ja, das ist dann so ein Destillat und das ist auch die Kunst natürlich, das dann doch wieder so weit zu abstrahieren, dass sie eben nicht nur einfach die Autobiografie ist. Ne? Wie du ja gesagt hast, manches ist biografisch, manches ist autobiografisch oder wie Truffaut gesagt hat. Er schafft es dann eben doch eine Geschichte draus zu machen, die sehr nah an ihm ist und aber eigentlich doch andere Sachen auch erzählt eben und die Dinge dann damit ausklammern kann, die irrelevant für das waren oder die ihn wohin führen würden, wo er gar nicht hin will in dem Narrativ. Der Junge ist ja gespielt von Jean-Pierre Léaud, den Namen haben wir noch gar nicht erwähnt. Jean-Pierre Léaud ist uns ja in der Folge zu Die Träumer auch ganz kurz begegnet. Den sieht man ja in Die Träumer bei diesen Protesten rund um die Schließung der Cinemathek. Da sieht man in Die Träumer den damals aktuellen Léaud, also im Jahr 2003. Und dann sieht man in Rückblenden den jungen Léaud, wie er dort mit protestiert hat. Und Léaud war damals natürlich auch noch ein kleiner Junge eben, der zu einem Casting gekommen ist und die dann mit dieser Natürlichkeit überzeugt hat. Und es steckt ja auch Léaud in dieser Geschichte drin. Und Truffaut hat dann an einer Stelle gesagt, dieser Antoine Dornel, er ist wie ich, aber er ist nicht ich. Er ist wie Léaud, aber er ist nicht Léaud. Also da sind viele Sachen irgendwie drin und es gibt ja auch Szenen, die dann improvisiert sind. Er hat natürlich ein starkes Skript gehabt. Das ist nicht wie Godard, der sich dann alles irgendwie in dem Moment ausgedacht hat. Und trotzdem sind da Momente drin, in denen er für die Natürlichkeit dann die Worte nicht vorgegeben hat. Und einer davon ist ja zum Beispiel diese Szene mit der Psychologin eben, wo der Junge antwortet, so wie es ihm einfällt. Und das ist in einem Interview im Bonusmaterial. Da erläutert, dass der damals auch noch ganz junge Léaud eben, wie sie das gemacht haben. Und er gibt auch zu, dass das am Anfang schwierig war. Truffaut hat ihm gesagt, worum es in der Szene geht und was er da machen soll. Und er sagt, am Anfang war das ein bisschen schwierig. Und Truffaut hat ihm dann so Stichworte gegeben oder so Richtungen gegeben. Und nach denen hat er dann die Antworten nach und nach quasi geben können. Aber Truffaut wollte, dass das in der Sprache passiert, die natürlich für diesen Jugendlichen wirkt, die eben nicht so geschrieben dann funktioniert. Ne? Also daran merkt man, dass auch Léaud natürlich da sehr viel mit reingibt und auch das trägt natürlich dazu bei, dass es über diese reine Biografie von Truffaut hinauswächst.
Und es scheint ja zwischen Truffaut und Jean-Pierre Léaud Ähnlichkeiten gegeben zu haben, so ein schwieriges Elternhaus, Probleme in der Schule und so, wo sie sich verstanden haben oder wo vielleicht der Schauspieler Jean-Pierre Léaud, ich meine, der war 14, diese Rolle verstanden hat, aber er ist als Persönlichkeit anders als François Truffaut das war und deshalb entsteht dann eben eigentlich eine fiktive Figur, dieser Antoine Dornel, der sich aus diesem allem speist. Ja, wir waren jetzt bei Jean-Pierre Léaud und wie der gecastet wurde und wie er Einfluss auf die Entstehung von dieser Figur gehabt hat. Schauen wir uns einmal an, wie ist denn der Film Sie küssten und sie schlugen ihn dann tatsächlich entstanden? Also ich habe ganz am Anfang gesagt, François Truffaut war ja Filmkritiker. Er beginnt Anfang der 50er Jahre, 1950er Jahre, über den Kontakt zu André Bazin beim Cahiers du Cinéma zu arbeiten als Filmkritiker und wird sehr schnell sehr bekannt, weil er sehr scharfe, harte, aber gut argumentierte Urteile hat. Und Truffaut als Kritiker passt überhaupt nicht zu diesem empathischen Filmemacher, den man später kennt. Als Kritiker war der ein paar hart und auch sehr gescheit. Und der hat so Sachen geschrieben wie, dieser Regisseur ist nicht intelligent genug, um gerissen zu sein. Also solche Dinge.
Ja, er hat sich vor allen Dingen natürlich gegen so die althergebrachten französischen Filmemacher ausgesprochen. Diese Fossilien, wie er sie teilweise genannt hat. Und er wurde dann auch wohl der Totengräber des französischen Kinos genannt.
Genau, und wir haben in der letzten und vorletzten Folge ja schon drüber gesprochen, in diesem Cahiers du Cinéma, in dieser Filmzeitschrift hat sie ja die ganze spätere Nouvelle Vague getroffen, Chabrol, Rivette, Godard, Eric Rohmer und so weiter. Aber Truffaut, so wie seine Kollegen, wollte immer gerne Filme machen und was Truffaut dann als Kritiker auch gemacht hat, ist, und das war dann so langsam sein Weg weg vom Kritiker zum Filmemacher, er wollte so Interviews, längere Interviews und so Werkstattgespräche mit Regisseuren durchführen. Und das hat er dann auch gemacht, die er bewundert hat. Fritz Lang, Roberto Rossellini und so weiter. Die er dann wirklich Wort für Wort abgedruckt hat, sogar mit den Fehler im Sprechen, um den Gedankenfluss nachzuvollziehen. Also das, was ich mit den Talking Pictures eigentlich machen. Und über diesen Kontakt zu diesen Regisseuren hat er dann aber auch begonnen, mit denen zu arbeiten. Also als Assistent zu Drehorte schauen, nach Schauspielern suchen. Er hat mit Roberto Rossellini eine gewisse Zeit zusammengearbeitet und versucht, Projekte gemeinsam zu machen. Und er hat selber auch mehrere Ideen zu Filmen. Wir werden dann später noch über seine Kurzfilme und Ideen zu Kurzfilmen vor Sie küssen, Sie schlugen, wollen wir noch reden. Jetzt springen wir aber gleich mal zum Sie küssen und Sie schlugen ihn. Es ist dann so, er heiratet. Und das ist wichtig. Er heiratet Madeleine Morgenstern. Und der Vater von Madeleine Morgenstern, Ignaz Morgenstern, der ist Filmverleiher, Distributor. Und es passiert, dass François Truffaut als Filmkenner seinem Schwiegervater bei einem Film, den sie sehen, bei einem Festival, ein russischer Film namens Wenn die Kraniche ziehen, von 1958, und er sagt, den soll er sich sofort kaufen, den kriegt er jetzt günstig, das wird ein Hit. Morgenstern macht es und das Ding wird ein Hit. Jetzt ist er seinem Schwiegersohn ja irgendwie so zu Dank verpflichtet, Geld hat er auch. Der Schwiegersohn will einen Film machen und so kommt François Truffaut jetzt einmal zum Startkapital für Sie küssen und Sie schlugen ihn.
Ja, und das ist eigentlich ja dann auch aus einer Idee für etwas Kurzes heraus entstanden. Und zwar hatte er diese Idee eben von diesem Jugendlichen, der, weil er halt in der Schule, er hat geschwänzt und dann traut er sich halt nicht mehr hin wegen der Bestrafung und so, und verbringt halt eine Nacht in Paris. Das wäre eigentlich mal diese kleine Geschichte gewesen. La Fugue d'Antoine. Also die Fuge von Antoine oder über Antoine. Und dann hat er mehrere solche Miniaturen letzten Endes geschrieben, die sich alle um Episoden im Leben dieses 13-Jährigen drehen. Also da gibt es Antoine à l'école, Antoine in der Schule, oder Antoine chez lui, also bei sich zu Hause, und Antoine dans la rue, also auf der Straße. Und die hat er dann so nach und nach zusammengezogen und hat sich dafür dann noch die Hilfe von einem Autoren geholt, einem erfahreneren Autoren, Marcel Moussy, der fürs Fernsehen gearbeitet hat. Und die haben dann eben dieses Drehbuch zu Le Quatre Sans Coup nach und nach zusammengezimmert.
Und dann gibt es einen anderen Einfluss, ich weiß nicht, ob du über das auch gestolpert bist. Wie das Drehbuch fertig war, hat er die Sorge gehabt, dass das ein bisschen zu sentimental gefärbt ist. Das Zitat ist, ein weinerliches und selbstgefälliges Bekenntnis, das ist dorthin abgleiten könnte, und hat sie dann mit Experten aus der Kinderpsychologie kurz geschlossen. Das waren Leute, Jugendrichter, Leute von der Fürsorge, Leute aus der Pädagogik, aus der experimentellen Pädagogik, aus der Psychologie, und hat mit denen das besprochen, hat die bei der Arbeit besucht und geschaut, wie die mit den Jugendlichen arbeiten, hat ihnen das Drehbuch gegeben und hat das dann in dem Sinne nur erarbeitet und hat dann später auch gesagt, ohne die hätte ich die alten Fehler gemacht. Und es wäre weit nicht so griffig und gut geworden. Also ja, das war dann auch nochmal so ein letzter Schliff.
Ja, man merkt natürlich auch den Einfluss von den Kinofilmen, die er gesehen hat in dem Film. Die haben natürlich auch bei dieser Erzählung dann mit reingespielt. Er ist ja eben ein Kind des Kinos. Und wir haben darüber geredet, wie gerade dann über die Cinémathèque Française, über das Filmschauen dort, die Regisseure ausgebildet wurden, indem sie so viele Filme dann sehen und lernen konnten. Und es gibt zum Beispiel einen französischen Film aus den 30er Jahren, den er gesehen hat. Das ist Zéro de Conduite von Jean Vigo. Betragen ungenügend heißt der bei uns. Also eigentlich null fürs Betragen. Und das ist so ein Halbkurzfilm oder Kurzspielfilm oder wie immer man es nennen mag. Er dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde, der eben auch in einer Schule spielt und es ist aus Sicht der Kinder dort erzählt und die proben dann den Aufstand zum Tag von so einer Festlichkeit. Und da gibt es dann so Momente, die er nicht ganz zitiert, aber wo du merkst, dass er dort andocken will. Und er hat auch darüber geredet, dass ihn die Ernsthaftigkeit ansprach, mit der diese Kinder dargestellt wurden. Ein anderer Film, der da reinpasst, ist von Roberto Rossellini, Deutschland im Jahre Null, wo du auch aus Kinderperspektive dann dieses zerbombte Berlin eben gehst. Und da sagt er auch im Bonusmaterial von Sie küssen und Sie schlugen ihn eben, das ist sein liebster Rossellini, und er erzählt eben diese Kinder als ernste Menschen, als etwas Melancholisches dann drin, und das muss ihn sehr angesprochen haben.
Ja, das ist cool, weil ich finde, das ist auch die Stärke von Sie küssen und Sie schlugen ihn. Er nimmt diese Protagonisten total ernst. In ihrer Wahrnehmung und in dem, wie es ihnen geht und wie sie die Welt sehen. Er belächelt die Nähe aus der Erwachsenenperspektive. Es gibt sogar einen Satz im Film, wo die Eltern streiten und die Mutter sagt, der redet nicht so über ihn oder der kriegt es doch mit. Und der Vater sagt, aber der versteht das doch eh noch nicht. So Fehler, den Erwachsene bis heute machen, zu glauben, Kinder verstehen das alles nicht. Und der ist ja nicht mehr fünf, sondern der ist eh schon Jugendlicher. Genau, wir waren jetzt gerade noch, er hat das Drehbuch fertig. Die Dreharbeiten beginnen dann 1958 im November, am 10. November. Und an diesem Tag oder in dieser Nacht stirbt André Bazin, der war krank. Das ist natürlich für Truffaut, der dem so viel zu verdanken hat. Also zur Erinnerung, er hat sich im Filmclub mit ihm auseinandergesetzt. Er war bei ihm in die Filmclubs, hat viel gelernt und später hat Bazin dafür gesorgt, dass er aus der Erziehungsanstalt kommt.
Er ist quasi wie der Ziehvater von Truffaut gewesen.
Genau. Ich kann auch kurz was vorlesen. Er hat so eine Art Nachruf auf Bazin formuliert. Da nur ein Teil draus. Ich errötete vor Stolz, wenn er sich im Verlauf einer Diskussion von meinen Argumenten überzeugen ließ. Aber wenn er mir widersprach, genoss ich es noch mehr. Er war ein Richter, dessen Urteil man suchte, und für mich war er ein Vater, der mir noch in seinen Zurechtweisungen eine fürsorgliche Anteilnahme bezeugte, die mir als Kind vorenthalten wurde. Mhm. Und er sitzt da und dreht diesen Film über genau das. Das passt halt auch sehr zusammen.
Er ist ja dann auch André Bazin gewidmet, der Film.
Genau, sie haben mit wenig Geld gearbeitet, sie haben irgendwo in Montmartre in Wohnungen gearbeitet, wo die ganze Crew gar keinen Platz gehabt hat. Jean-Pierre Liot hat seinem rebellischen Image alle Ehre gemacht. Er ist irgendwann mal wegen Beamtenbeleidigung auf der Polizei erscheinen müssen. Viel von Truffauts Kollegen sind am Set gewesen. Und auch ein junger, enthusiastischer Kinofreund, Bertrand Tavernier. Mhm. Und den kennst du.
Ja. Also hat natürlich ganz viele wichtige französische Filme gemacht, aber meine Andockstelle bei ihm ist natürlich Round Midnight, die Jazzgeschichte aus den 80ern, wo Dexter Gordon und Herbie Hancock und ganz, ganz viele weitere Jazzmusiker drin sind. Basiert auch auf einer tatsächlichen Geschichte, aber ich glaube, das ist auch ein eigener Podcast, der Film.
Genau, der dürfte da zeitlang dabei gewesen sein, weil er einfach so ein Fan war. Und die Dreharbeiten sind dann im Jänner, also kurz nach Neujahr 1959, ist der Film abgedreht und sie schneiden sehr schnell. Schon im April gibt es erste Vorführungen. Seine Freunde und Kollegen, die das sehen, also die Cahiers du Cinéma Mafia, wie Chabrol das einmal genannt hat, sind begeistert. Aber die ersten Pressevorführungen im April sorgen für Begeisterung. Und das i-Tüpfelchen ist dann, dass sich vor allem der Kulturminister André Malraux sehr begeistert zeigt und vorschlägt, dieser Film Les Quatre Saint-Coups soll für Frankreich zum Filmfestival nach Cannes geschickt werden. André Malraux haben wir schon begegnet, damals als Bösen, der die Cinémathèque Française zugesperrt hat. Das ist 9 Jahre in die Zukunft, wo dann auch Truffaut gegen ihn demonstriert hat vor der Cinémathèque. Da haben wir in die Träume darüber gesprochen. Hier ist er einer von den Guten, weil er schickt Truffauts Film nach Cannes. Und jetzt lese ich da wieder was vor, wie Jean-Luc Godard auf das reagiert hat, dass der Kollege François nach Cannes geschickt werden soll. Godard schreibt: Heute haben wir einen Sieg davongetragen. Es sind unsere Filme, die in Cannes beweisen werden, dass Frankreich kinematografisch gesehen einen durchaus hübschen Anblick abgibt. Und so wird es auch im kommenden Jahr wieder sein, ohne Zweifel. Dann werden wieder 15 neue, mutige, aufrichtige, scharfsinnige, schöne Filme den herkömmlichen Produktionen den Weg versperren. Denn wir haben zwar eine Schlacht gewonnen, doch der Krieg ist deshalb noch nicht vorbei.
Ja, so wie man als Filmemacher halt redet, ne? Wenn man dann demnächst außer Atem machen wird. Ja. Ja, er lief in Cannes ja zusammen mit anderen wichtigen Filmen. Alain René hatte ja Hiroshima Mon Amour, der auch so mit als einer der Bausteine der Nouvelle Vague gilt. Und Roberto Rossellini hatte diese Indien-Doku, wo Truffaut noch als Assistent eben in der Vorbereitung gearbeitet hatte. Und das Bemerkenswerte ist ja, dass noch ein Jahr zuvor Truffaut ausgeladen war in Cannes, weil er eben immer so böse Sachen über die französischen Filmemacher geschrieben hat.
Und über das Festival. Hast du dieses Interview gesehen, musst du ihn da noch fragen? Sehr cool. Da gibt es ein Interview mit ihm, das muss 1959 in Cannes sein, wo sie auf das ansprechen, sie waren voriges Jahr ausgeladen, was er jetzt dazu sagt, dass er jetzt hier als Filmemacher ist. Und das sichtlich nervöse Truffaut sagt dann auf, das spricht für die Objektivität derer, die das Festival veranstalten.
Ja, so kann es manchmal gehen, wenn man einen Film wie Le Cadre sans Coup im Gepäck hat.
Ja, und das Ding gewinnt einen Regiepreis in Cannes und wird ein Kassenerfolg, wird er dann gleich beim Festival international verkauft. Also das Ding ist ein Hit und wir haben sehr viel Folgen schon über das New Hollywood dann gemacht. Ganz viele New Hollywood-Regisseure beziehen sich dann auf genau diese beiden Filme, eben Le Quatre Cent Coups und Abu de Souffle, wenn sie sagen, das hat ihnen den Anstoß gegeben, wie kann man auch noch Filme machen. Man geht raus auf die Straße, filmt es mit natürlichem Licht, man filmt nicht in Kulissen, sondern mit dem, was die Welt uns zu bieten hat. Man macht es schnell und man erzählt Geschichten über die Menschen, die es da draußen tatsächlich gibt und nicht irgendwas Künstliches.
Ich glaube, das ist dann letzten Endes auch das, weswegen der Film so angedockt hat, dass diese Authentizität so spürbar war, dieses Gefühl, dass da irgendwas Echtes erzählt wird, irgendwas, was wieder was mit uns zu tun hat. Deswegen wurde der Film dann auch so aufgenommen. Es ist ja genau das, was moniert wurde, was eben unter anderem Truffaut am französischen Filmschaffen zu der Zeit so moniert hat und was dann bei New Hollywood ja auch war, was dann die Studios davor produziert haben, dass das alles quasi nichts mit uns zu tun hat und nichts über uns erzählt oder über unsere Zeit in irgendeiner Form. Und Roger Ebert hat das sehr schön formuliert in einem Text, der dann über einen späteren Truffaut-Film handelt. Da kommen wir noch dazu, über Tisch und Bett, 71. Da schreibt er, "We don't remember the 400 blows for historical reasons. We remember it because, for many of us, it was our first taste of personal, almost intimate filmmaking. The Hollywood movies we saw during the 1950s had grown increasingly sterile and clumsy, with a few exceptions, but now here was a new filmmaker with a relaxed and unstudied manner who recorded the rhythms of life itself, instead of some arthritic plot. He allowed us to spend some time with the boy Antoine, his parents, his school, and his moody adolescent terrain. There are some movies that are spoken of in hushed tones as classics and studied joylessly for their perfection, but The 400 Blows will never age like that. It will be one of those movies we can put in a time capsule to convince the next generations that some of us at least breathed."
Warte, das ist super. Was ist der letzte Satz? Nochmal, der ist gut.
"It will be one of the movies we can put in a time capsule to convince the next generations that some of us at least breathed."
Das ist eine sehr große Respektbezeugung, würde ich sagen.
Ja.
Stark.
Ja. Das ist da natürlich dann schon 12 Jahre später, ne? Und es ist etwas, was man heute auch immer noch spürt. Aber was vielleicht in diesem Tonfall auch nochmal klar macht, wie dieser Film gewirkt hat damals, eben im Vergleich zu dem, was rundherum mit Ausnahmen, wie er ja hier auch schreibt, produziert wurde.
Das Interessante ist ja dann auch noch, Truffaut gelingt damit ein Film, so wie er sie jahrelang als Kritiker gefordert hat, sein Angriff an dieses französische Qualitätskino, das ist unter dem Schlagwort Tradition der Qualität gelaufen, geht er genau in diese Richtung. Das ist abgekapselt von unserem Leben, aber es ist sogar abgekapselt von den Gefühlen und er hat immer von der Verantwortlichkeit gesprochen, vom Regisseur fühlt sich nicht verantwortlich für das, was er da erzählt und das gehört geändert und das will er auch ändern. Man muss persönlicher erzählen, authentischer erzählen mit dem, wie das Leben jetzt gerade ist und ihm gelingt genau das. Das ist dann nur mal das Bemerkenswerte, weil jahrelang auf alle hinschimpfen, was nicht alles falsch machen, und dann stöme ich hin und mache einen Film. Naja, das ist aufgelegt, dass du auf die Nasen fallst, aber eben gelingt. Und wenn man sie küssen und sie schlugen ihn anschaut, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, man schaut das und man merkt, oh, das war gut, ja, alles aus und der war gut, ne, der war berührend, aber man hat nicht das Gefühl, dass man etwas Außergewöhnliches sieht. Bei Außer Atem ist das anders, du schaust da und denkst, oh yeah, okay, da passiert was. aber sie küssen und sie schlugen ihn, lass dir nicht aus. Und da sind bei mir immer wieder Bilder und Szenen und Sachen, an die mich erinnern auch und die mich nicht loslassen. Und auch wenn man dann vielleicht im Vergleich sucht, naja, was ist denn ähnlich? Und ich finde dann da gar nicht so viel. Das Erste, was mir eingefallen ist, kein Zufall, The Fablemans. Der eine gewisse Ähnlichkeit hat, indem dass er sehr persönliche Geschichte, also der von Steven Spielberg, sehr persönliche Geschichte über das Aufwachsen erzählt und auch klar autobiografisch und trotzdem fiktionalisiert. Aber The Fablemans erzählt da nichts über die Gesellschaft und über die Erwachsenen und die Kinder und also was Tieferes, sondern es ist einfach eine persönliche Geschichte.
Ja, und es ist ein Filmemacher, der schon sehr weit drin in seiner Karriere ist und zurückblickt. Und hier ist es einer, der ganz jung ist und über Dinge redet, die noch nicht sehr lange her sind bei ihm und dann schon diese Art von Tonfall darüber erzeugen kann, eben wie er über seine eigene Kindheit redet. Ich musste an Adrian Geuginger denken mit Die Beste aller Welten, der ja auch von seiner Kindheit erzählt und das war auch sein erster, zumindest sein erster offizieller Spielfilm. Er hatte ja vorher schon Projekte, die Schulprojekte oder andere, die er gemacht hat. Nur ist natürlich da die Kindheit nochmal dramatischer oder besonderer durch diese Drogenszene. Und hier ist sie dann eben wieder, ich muss fast wieder das Wort hernehmen, banaler eigentlich in gewissem Sinne. Aber so ein bisschen habe ich in diese Richtung gedacht. Außer Atem stellt natürlich das, was ihn besonders macht, auch sehr aus, was ihn besonders macht. Also der sieht schon so aufregend aus und er hat diesen Tonfall und der ist so durchdrängt von diesem Geist. Ja, wir machen jetzt einfach mal und wir probieren einfach mal. Und Le Quatre Sans Coup schaut ja eigentlich erst einmal ganz klassisch aus. Also da sind viele Bilder, die sind ja auch sehr schön gemacht. Der kommt ja nicht plötzlich mit der Handkamera daher und verwackelt dir alles. Und er macht jetzt auch gar nichts Ungewöhnliches, wie er diese Szenen arrangiert oder so. Sondern es ist dann mehr dieser Rhythmus eben, von dem Ebert ja auch schreibt, finde ich, den Rhythmus des Lebens, dass da so viele Sachen drin sind, die er dir einfach erzählt, die jetzt nicht so relevant sind für das, was eine Handlung wäre. Wir haben vorher, wo wir die Handlung zusammengefasst haben, haben wir ja dann schon gesagt, das ist das, was die Marker gewissermaßen sind und es gibt ganz viel dazwischen. Du hast dann eine Sequenz, wie Antoine Doinel den Müll runterbringt. Ja, seine Mutter sagt ihm, er soll den Müll runterbringen und dann geht er runter ins Treppenhaus und das Licht geht aus. Er macht dann das Licht wieder an im Treppenhaus und macht den Müllbeutel in die Mülltonne und dann geht er wieder hoch. Und das ist keine Sequenz, die dir in irgendeiner Form etwas zum Plot beiträgt und das ist jetzt auch keine Sequenz, in der du irgendwas ganz Bahnbrechendes über ihn als Figur lernst oder über die Beziehung zu seiner Mutter oder sonst irgendwas, sondern es erzählt dir den Alltag in diesem Haus. Und von solchen Sequenzen haben wir ja ein paar, wo du einfach siehst, was die halt machen und wie sie es machen. Das ist vielleicht dann ein bisschen dieser Einfluss, wenn wir Rossellini gesagt haben, der ja aus dem italienischen Neorealismus kommt, wo du dann auch oft so Vorgänge beobachtet hattest und du siehst dann, wie Leute gelebt haben und wie sie auf der Farm leben oder wie sie Brot backen oder dergleichen. Und vielleicht ist das so ein bisschen die Idee, dass man ja diese Welt erklärt kriegt und ein Gespür für die Welt kriegt, auch jenseits dessen, was alles nur nötig ist, um die Geschichte zu erzählen, sondern was ist das Flair von allem? Wie fühlt es sich an, gewissermaßen?
Da fällt mir eine andere Szene ein, die mir sogar gefällt, ziemlich am Anfang in der Schulklasse. Du hast ja erzählt vorher, es geht ja so ein Heft herum und wann wird erwischt, dann muss er dann in die Ecke stellen und das in die Ecke stellen ist erst hinter einer Tafel. Und die Kamera beobachtet dann aber die Schulklasse. Also unsere Hauptfigur ist dann zwar im Raum, aber man sieht es ganz lang nicht, also ganz lang, für diese Szene ganz lang nicht, wer da dahinter steht. Und er beobachtet die Schüler und was man da sieht, ist zum einen, der Lehrer schreibt was auf die Tafel und die Schüler sollen irgendwie abschreiben oder mittun und sie machen halt einfach nur Unfug. Und das ist eben so zeitlos, weil man erinnert sich an die eigene Schulzeit, genau so läuft es halt noch. Oder man sieht einen anderen Schüler, den beobachtet auch ganz lang, das ist so witzig, der mit der Feder, mit der Tinte was abschreiben soll und irgendwie botzt er die ganze Zeit und reißt das Heft, die Seite aus dem Heft und probiert es nur mehr. Irgendwann hat er das komplette Heft rausgerissen und hat keine Seiten mehr, der hat aber noch nichts mitgeschrieben und der wird immer nervöser. Wie du sagst, man braucht es für die Handlung nicht, sondern das ist die Atmosphäre, die Welt der Kinder, in der sie das Leben von Antoine abspielt.
Ich glaube, heute ist man natürlich ein bisschen auch das noch gewohnt wieder durch Independent-Filme, wenn du dann so Jim Jarmusch-Filme dir anschaust, die sich ja wirklich darauf stürzen, auf alle diese Elemente, die du nicht für den Plot brauchst. Und der macht das dann natürlich noch so konsequent, dass er den Plot gleich aus dem Fenster hinterher wirft. Ne? Und du schaust dir dann Down by Law an und den Gefängnisausbruch zeigt er dir natürlich nicht, aber er zeigt dir vorher, wie sie singen im Knast und dann zeigt er dir hinterher, wie sie schon wieder draußen sind oder so. Aber man kennt vielleicht diese etwas ungewöhnlichen Rhythmen oder so heute noch wieder ein bisschen mehr, weil man diese Vielfalt vielleicht kennt, wenn man sich mehr mit Kino beschäftigt. Aber es muss damals wirklich sehr, sehr ungewöhnlich gewesen sein. Vor allen Dingen natürlich in Amerika, wo die Filme ja dann auch rezipiert wurden. Und da habe ich hier auch unsere Freundin Pauline Kael mal wieder mitgebracht.
Er wird jetzt wieder zum Streiten.
In dem Fall nicht. Pauline Kael hat tatsächlich gar nicht über Le Quatre Sans Coup geschrieben, sondern sie hat über seinen nächsten Film dann geschrieben. Tirer sur le pianiste. Schießen Sie auf den Pianisten, Shoot the Piano Player, der ja dann, weil er auf so einer Gangstergeschichte basiert, natürlich ganz stark in Amerika andocken konnte. Und in dem, wie sie schreibt, das finde ich, das passt auch sehr auf Le Quatre Sans Coup. Und du hörst aber auch raus, einfach wie sehr dieser Stil irgendwie für Aufsehen gesorgt haben muss, weil sie sagt dann eben, dass viele von den Kritikern sich beschwert haben, dass Truffaut Irrelevancies beinhaltet, also Sachen, die irrelevant seien. Und dann schreibt sie, I disagree with the critics around the country who find the film disorganized. They seem to cling to the critical apparatus of their grammar school teachers. They want unity of theme, easy to follow transitions in mood, a good, coherent, old-fashioned plot and heroes they can identify with and villains they can reject. Dann zitiert sie ein paar und sagt, what's exciting about movies like Shoot the Piano Player, Breathless and also the superb Jules et Jim, though it's a very different film from the other two, das war dann der dritte Truffaut-Film, is that they quite literally move with the times. They are full of unresolved, inexplicable, disharmonious elements, irony and slapstick and defeat all compounded, not arbitrarily as the reviewers claim, but in terms of the filmmaker's efforts to find some expression for his own anarchic experience, instead of making more of those tiresome, well-made movies that no longer mean much to us.
Ich bin sehr Ihrer Meinung.
Es ist selten, bei Pauline Kael hat man mal das Gefühl, man will widersprechen, aber hier schlägt in dieselbe Kerbe wie bei Ebert, ne? Das Gefühl, warum ist das so besonders?
Ja, dieses Gefühl, ein perfekt gemachter Film, wo alles genau nach den Regeln funktioniert, dockt aber emotional bei uns nicht an, weil unser Erleben in unserem Leben so nicht ist. Man könnte es heute so schreiben,
ja,
mit dem aktuellen großen Kino, mit Franchises und Superhelden, und das ist alles perfekt am Board gemacht. Ja? Das muss man auch kennen, aber wo ist der Connex?
Ja.
Stark. Ja, wir haben erst schon ein paar Szenen erwähnt, die uns sogar gefallen. Eine haben wir eh schon ausführlich besprochen, das ist das hinten mit der Psychologin zum Beispiel. Das finde ich auch sehr stark, wie der Junge da spielt. Mir ist noch eine andere aufgefallen. Die spielt zu Hause. Antoine und der Vater sind zu Hause. Und dann kurz die Frage, wo ist die Mutter? Ja, die hat irgendwie, die macht Überstunden oder muss arbeiten. Mama ist nicht zu Hause. Und der Vater sagt dann, na, machen wir jetzt einen Männerabend. Und dann geht er in die Küche und hängt sie und bindet sie Schürze um und beginnt Eier in so einen Topf zu schlagen und macht halt dann so einen Eierspeis. Und die beiden reden dann ein wenig so hin und her. Und immer denkt, das ist heute auffällig, ja, dass er das so als Männeraktion markiert und sie dann aber eine Schürze umbindet und kocht mit dem Sohn. Das ist eine sehr positiv konnotierte Szene, aber wenn man dann echt denkt, das ist ein Bild von Männlichkeit, das er auch noch so markiert, das ist heute noch auffällig, und ich möchte nicht wissen, wie das 1959 gewirkt hat, das so zu inszenieren. Und es ist ja ein Shot, also da steht die Kamera ja hin. Ich habe irgendwo gelesen, sie haben da besondere Linsen nehmen müssen, weil die Räume so eng waren. Ich weiß nicht, ob dir die auch aufgefallen ist. Es konnte eine sein, die einfach wegrutscht. Da war ich einfach so, aha.
Ja, mir ist sie gar nicht so stark aufgefallen. Ich weiß, dass ich es schön fand, einfach in dem Sinn, weil ich halt immer drauf geschaut habe, eben, der Film ist so klar strukturiert, wie wir gesagt haben, ist auf der Seite des Kindes, und die Erwachsenen sind immer so ein bisschen nachlässig und deppert und ja, einfach jetzt nicht die Leute, zu denen du dich wenden würdest. Dass du solche Elemente auch drin hast, wo du positive und auch ganz alltägliche Situationen hast. Ja? Also der Vater macht halt was mit ihm, und du merkst, da gibt es Momente auch, wo die sich gut verstehen und wo das auch glücklich ist und diese Häuslichkeit eigentlich auch sehr schön ist. Das, finde ich, fügt dem auch viel hinzu, auch jenseits dessen mit dem, was da jetzt die Männlichkeit oder so ist, aber als rundes Bild einfach, dass er eben nicht einfach nur das Bild einer schrecklichen Kindheit oder so zeichnet, sondern eigentlich einer normalen Kindheit auf gewisse Weise, weil er das mit berücksichtigt und sagt, naja, natürlich gibt es da ganz normale Abende, und natürlich gibt es Momente, in denen du dieser Person näher bist als in anderen. Ne? Wir haben Sequenzen, wo wir merken, dass der Stiefvater da nicht den extremen Draht zu dem Jungen hat, aber du siehst doch irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass der ihn ganz wegschieben würde oder sich gar nicht kümmern würde oder so, sondern ne, er sucht schon irgendwie diese Verbindung, und dann machen sie was zusammen. Ja. Und dann ist es natürlich sehr schön, also das ist eine schöne Beobachtung, ne, dass er mit ihm kocht, dass sie sowas machen.
Ja, ich finde, dass Jean-Pierre Léaud das sehr gut spielt, immer wieder. Er will ja die Liebe seiner Eltern. Er wünscht sie das, auch wenn er es immer wieder nicht kriegt oder immer wieder alleine gelassen wird oder einfach merkt, er ist denen im Weg. Und das ist sehr gut beobachtet. Jedes Kind will das. Und in der Szene sieht man das total gut, dass er das eigentlich schon genießt, mit dem Vater da gemeinsam irgendwas zu machen. Auch wie sie gemeinsam im Auto fahren. Sie sind im Kino. Sie schauen ja Paris gehört uns von Jacques Rivette, anderer Nouvelle Vague-Kollege.
Ist der nicht erst später rausgekommen?
Ja, das ist der Witz. Tatsächlich hat Rivette 1957, also schon vor Truffaut, angefangen, diesen Film zu drehen. Der ist später rausgekommen, aber die Nouvelle Vague-Kollegen, weil sie alle befreundet waren, haben sie gegenseitig immer ein bisschen so Shoutouts gegeben in die Filme. Das hat Godard ja dann auch in Eine Frau ist eine Frau zum Beispiel ganz massiv gemacht. Und so. Aber an dem Abend sind sie ja also miteinander im Auto unterwegs. Die haben dann einen guten Abend und Antoine lacht über das ganze Gesicht in dem Auto. Also wir bringen eine schöne Zeit und das genießt der Junge, mit den Eltern eine gute Zeit zu haben.
Ja, die Sequenz fand ich auch sehr schön, eben auch wieder, weil sie zeigt, dass es diese Momente auch gab. Und du siehst die Kinoliebe, die Truffaut hat. Ne? Aber auch für das, dass vorher ja so ein bisschen eine dramatische Szene dann kam, wo der Junge aus Versehen fast die Wohnung abfackelt. und sie dann über dieses Unglück irgendwie sich entscheiden, okay, dann gehen wir halt aus oder so. Und dann wird das in was Positives umgewandelt. Ne? Auch darin hast du das Gefühl, ne? Dass es so eine Ehrlichkeit oder so eine erfrischende Art, das zu erzählen, dass eben nicht jede Szene dir das untermauern muss, dass das Kind jetzt vernachlässigt ist. Das haben wir schon mitgekriegt und das sehen wir in Details, aber trotzdem kann die Wahrheit auch die sein, dass die Abende haben, wo sie als Familie funktionieren, vor allen Dingen, wenn es natürlich um Sachen geht, die dem Jungen dann auch gefallen und Spaß machen, wie das Kino.
Warum brennt's denn?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und das finde ich ist auch eine sehr schöne Szene. Der Junge hat ja einen Schrein für den Schriftsteller Honoré de Balzac, den er sehr, sehr gerne liest und den auch Truffaut extrem geschätzt hat. Also Truffaut hat, wie Lachenel ja in dem Audiokommentar sein Jugendfreund damals erzählt, dass Balzac ihm sehr viel eröffnet hat über die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Deswegen hat Truffaut das alles sehr verschlungen und Balzac taucht dann später auch wieder auf bei Truffaut, also in Die süße Haut zum Beispiel, da soll dann der Hauptdarsteller einen Vortrag über Honoré de Balzac halten und in Fahrenheit 451, wo man dann die Bücher sieht, die verbrannt werden, das nutzt Truffaut ja, um ganz, ganz viele seiner Lieblingsgeschichten und Lieblingsautoren und so weiter zu platzieren, auch da liegt Balzac dann. Das ist also jemand, der ihm wichtig ist und dem Jungen ist er auch so wichtig, dass als es einmal zu einer Schulaufgabe kommt, wo die Jungs etwas schreiben müssen über ein Erlebnis, dass er dann die Worte von Honoré de Balzac verwendet und der Lehrer merkt das natürlich und der Junge wird halt wieder bestraft darüber. Das ist nochmal was, da können wir drüber reden. Aber es brennt, weil er hat diesen Schrein und er stellt eine Kerze in diesen Schrein. So in dieser Verbundenheit zu Balzac und dann zieht er ja sogar so einen kleinen Vorhang zu, als wäre das so ein Tabernakel und geht dann zum Abendessen und plötzlich riecht es so verbrannt. Ja, da war die flammende Liebe für Balzac dann irgendwie aufs Haus übergesprungen.
Ja. Und spannenderweise ist es da der Vater, der narrisch wird und der ihn schimpft und die Mutter sagt, beruhig dich doch, es ist alles gut. Da brennt es ordentlich und sagt, lass uns doch einen schönen Abend machen und ja. Dann gehen sie aus.
Und diese Sequenz, wo er dann eben für diese entliehenen Worte von Balzac bestraft wird, die fand ich auch sehr, sehr interessant. Eben nicht nur dadurch, dass Truffaut eben selber auch so sehr Balzac schätzt, sondern weil wir auch darüber geredet haben, wie nicht nur Truffaut, sondern ganz viele Regisseure der Nouvelle Vague sich ja so sehr an der Kino der Vorgeneration orientiert haben. Also natürlich nicht das, was sie nicht gut fanden, das, was Truffaut dann niedergeschrieben hat in seinen Artikeln und Kritiken, sondern sie hatten ja auch sehr, sehr große Vorbilder und sie hatten Vorbilder in ihrem eigenen Land, so wie Jean Renoir zum Beispiel, den Truffaut so sehr geschätzt hat, dass er seine Produktionsfirma ja Le Film du Carrosse genannt hat, nach Le Carrosse d'Or. Und sie hatten aber auch amerikanische Vorbilder. Darüber haben wir bei Die Träumer geredet, dass sie dann die Filme von Nicholas Ray und Howard Hawks und Hitchcock und so weiter gefunden haben. Hitchcock war ja dann für Truffaut zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Der hat dann später dieses Buch geschrieben, also dieses buchlange Interview mit Alfred Hitchcock zu jedem seiner Filme. Wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock? Das heißt, die haben ja sich auch sehr, sehr groß an Vorbildern inszeniert. Die sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, wir erfinden das jetzt alles neu. Mhm. Sie erfinden es nur in dem Sinne neu, dass sie halt etwas machen wollen, was ihnen abgegangen ist im Kino ihres eigenen Landes zu dem Zeitpunkt. Aber gleichzeitig befinden sie sich in einer Tradition, die sie ja auch honorieren wollen. Und dann haben wir immer wieder so Zitate. Wir haben bei Godard ganz viel über Zitate geredet, mhm. wo dann einzelne Bilder und einzelne Sätze und Momente und so weiter wirklich Zitate sind. Und ich habe vorhin auch bei Truffaut jetzt erwähnt, diesen Film Zero de Conduit, wo er sich dann drauf bezieht und andere Filme, die er vielleicht nicht eins zu eins zitiert, aber die ihm dann so ein bisschen schon als Blaupause für gewisse Sachen dienen. Und das zieht sich ja dann durch. Deswegen finde ich es interessant, weil ich habe in dem Moment ja nicht das Gefühl, dass Doisnel das wirklich klaut, weil ihm nichts einfällt oder so, sondern er macht das, weil er sich so verstanden fühlt mhm. von Balzac. Er hat das Gefühl, es sind seine Worte, weil diese Worte von Balzac das so sehr ausdrücken, was mhm. er selber empfindet, und deswegen nimmt er sie her. Es ist ja eine Verbundenheit, mhm. um die es da geht, und das ist das, was die französischen Filmemacher wie Truffaut ja damals auch mit den Größen des Kinos empfunden haben.
Das ist cool, ja. Es gibt eine Aussage von Truffaut, wo sie fragen über dieses Revoluzzer-Ding, so, sie wollten ja das Kino erneuern. Und er sagt, naja, wir wollten das Kino ja nicht zerstören oder revolutionieren, sondern wir wollten das gleiche Kino wie immer, nur besser und persönlicher und echter, so irgendwie. Also da ist das auch ein bisschen drin. Also, mhm.
Ja, ich muss da immer an die Jazzmusiker denken, wo das ja auch sehr wichtig ist, diese Traditionen, also wo das ein großer Teil dessen ist, dass du dich in der Tradition befindest und dann studierst, was die Meister vor dir gemacht haben. Ne? Also selbst die Free Jazzer haben dann sehr häufig studiert, was die Meister vor ihnen gemacht haben. Die sind auch nicht rangegangen und haben gesagt, naja, jetzt mal alles komplett anders und interessiert mich nicht, das alles zu hören. Und auch da spielt wieder diese Cinemathek rein, dass du die Möglichkeit überhaupt hast, die Werke der Meister zu studieren. Was ja damals nicht selbstverständlich war, dass du die Filme alle sehen konntest. Und sie hatten aber einen Ort, wo sie das tun konnten. Und deswegen ist das auch so ein Moment, wo du wieder fühlst, das ist so ein bisschen ungerecht für Doisnel. Ne? Es ist irgendwie hart, dass er dafür bestraft wird. Weil
er muss ja doch nicht zum Direktor gehen und so. Ne?
Klar, es ist irgendwie Plagiat, aber vielleicht ist es auch wie das, was wir bei Finding Forrester hatten, ne? Dass das so der Startpunkt quasi war, weil es halt in dieser Auseinandersetzung mit dem, was es auch noch gibt in der Kunst, dass du da halt auch natürlich Dinge findest, an denen du andockst.
Der Lehrer reagiert halt völlig jeden Rahmen sprengend. Also was soll, also eigentlich sollte der stolz darauf sein, dass der ein Schüler mit 12 hat, der Balzac auswendig kann. Das ist viel cooler. und der den gelesen hat. Yeah. Und der tut das so, als würde er irgendwelche Worte für was? Für die Hausübung Balzac klauen. Ja, oh, oh.
Ja, eben. Also wenn er mit ihm reden würde und ihm vielleicht klar machen würde, dass er auch noch was anderes damit machen muss, damit es eben nicht nur ein Plagiat ist oder so, damit der Junge was lernt, ne? Das wäre schon gut. Ich kenne das ja auch. Ich habe ja damals auch dann natürlich, wie man halt, wenn man aufwächst, findet man Sachen, die man cool findet und verwendet die dann einfach. Und dann habe ich halt auch in meinen Hausübungen immer so Sachen eingestreut irgendwie. Und das fanden die Lehrer dann halt irgendwie cool, weil sie gemerkt haben, oh, der kennt das und der kennt das und so. Und oh, das waren natürlich Sachen, die sie nicht kannten. Und dann hat eh keiner drauf reagiert. Aber es hatte für mich auch dazugehört, dass ich diese Sachen mir so ein bisschen zu eigen mache irgendwie, die ich toll fand. Und da dann mit reingezogen habe, und dann war halt mal ein Witz oder ein Satz von irgendwem anders eigentlich.
Und wenn man es jetzt nur von diesem künstlerischen und nicht vom pädagogischen Standpunkt aus betrachtet, vom künstlerischen, so funktioniert das heute. Mhm. Das haben wir schon ganz oft gesagt, keiner existiert im Vakuum. Ringo Starr hat gesagt, ja, die Beatles haben am Anfang einfach Chuck Berry nachgespielt und Jerry Lee Lewis oder so. Und irgendwann entwickelt man dann seine eigene Sprache, im besten Fall.
Ja, da ist Honoré de Balzac dann schon ein sehr guter Startpunkt für einen jungen Mann.
Würde ich auch sagen, ja. Und es gibt ja diese Aussage, Truffaut hat so sein Motto gehabt in seiner Jugend, 3 Filme pro Tag, 3 Bücher pro Woche.
Ein fleißiger Mensch. Ja. Ja. Das,
aber da bleibt nicht viel Zeit für die Schuhe, gell?
Ja, er hatte kein Social Media, was ihn abgelenkt hat. Stimmt, und ja. Kein Internet. Da schafft man dann schon 3 Bücher.
Die Ja, machen wir das Gleiche bei Truffaut, wie wir es bei Jean-Luc Godard gemacht haben. Schauen wir uns die Kurzfilme an, die Truffaut, oder ich würde sagen, es ist einer, aber schauen wir uns heute mal die Projekte an, die er davor gemacht hat, weil das Spannende, so wie es bei Godard spannend ist, wie viel da schon auftaucht, ist es ja bei Truffaut spannend, was vorab in den Kurzfilmprojekten so auftaucht. Der erste, den er macht, heißt Une Visite. Der ist von 1954 und keiner hat ihn je gesehen. Stimmt nicht, wenige haben ihn je gesehen.
So. Und offensichtlich haben alle diese Leute auf IMDb eine Wertung hinterlassen, weil es gibt genug Leute, die den Film auf IMDb bewertet haben, dass der eine Gesamtwertung dort erhalten hat.
Mhm. Also was ich so zusammengetragen habe, haben den nicht viel gesehen. Und alle, die den gesehen haben, haben Truffaut persönlich gekannt. Magst du erzählen oder soll ich kurz erzählen?
Es war der erste Versuch, den Truffaut gestartet hat, Une Visite. Die Geschichte ist eigentlich auch ganz banal. Ein junger Mann sucht nach einer Bleibe, er antwortet auf eine Annonce und kommt dann in ein Haus. Da lebt eine junge Frau, die er sehr bezaubernd findet. Und es taucht dann der Schwager von ihr auf mit dem kleinen Kind. Und sie soll sich um das Kind kümmern. Und der Schwager versucht dann irgendwie so ein bisschen bei dieser jungen Dame zu landen und blitzt aber ab. Und unser junger Mann, wohl ein recht schüchterner und ungeschickter Mensch, blitzt auch bei ihr ab. Und das ist letzten Endes die Geschichte des Ganzen. Truffaut hat das inszeniert. Jacques Rivette hat dran mitgearbeitet, den wir ja jetzt mit Paris gehört uns auch erwähnt haben. Und Alain René hat dann versucht, im Schnitt den Film noch zu retten, nachdem Truffaut sehr enttäuscht war. Truffaut hat gemerkt, er kann das nicht so umsetzen, was er will. Er war wohl auch ein bisschen, nun ja, vielleicht ein bisschen
unvorbereitet.
Ja, großspurig, hatte ich mir so überlegt, weil er ja dachte, braucht kein Drehbuch, wir improvisieren das. Und hat dann festgestellt, das geht eigentlich nicht so. Alain René hat dann das Material nochmal genommen und was zusammengeschnitten, wo Truffaut dann gesagt hat, ja, das schaut besser aus, aber er hat den Film einfach nie veröffentlicht. Er galt auch lange Zeit ja als verschollen, der Film, und Truffaut muss gesagt haben, er ist auch sehr glücklich darüber, dass den keiner sehen kann. Es gibt aber eine Kopie, die aufbehalten wurde, und Truffaut hat den dann nochmal im Freundeskreis hergezeigt. Viele, viele Jahre später, wo er sich dann vielleicht auch nicht mehr Sorgen drum machen musste, ob das jetzt seine Karriere bestimmt oder nicht.
Und es gibt aber nur die andere Geschichte, dass er ihn dann weitergegeben hat als Erinnerung, weil du gesagt hast, es taucht dieses Kind drin auf. Mhm. Das ist die Tochter von Freunden, die damals zwischen 2 und 3 oder so war. Und ein bisschen so als Home-Video-Erinnerung hat er das der Familie überlassen, weil es da Material von dem Kind gibt. Das steht in der Biografie. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die Biografie. Die heißt François Truffaut, Biografie von Serge Toubiana, der mehrere Einführungen auf gewissen DVD-Editionen spricht, und Antoine Debecq.
Das Mädchen ist tatsächlich die Tochter von Jacques Doniol Valcroze, nämlich einem der Mitgründer von Cahiers du Cinéma. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Teil dieses Improvisierten. Das war gar nicht so geplant, dass da ein Kind mit dabei ist in dieser Geschichte, aber sie war halt nun mal dabei. Und ja, ist dann, sie taucht auch in Le Quatre Sans Coup kurz auf. Sie gehen einmal in dieses Marionettentheater oder Puppentheater. Da sitzt dieses Mädchen, ja.
Okay. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, länger über Une Visite geredet, als der Film lang ist, und wir haben dann gar nicht gesehen.
Naja, wir können halt nur zusammentragen, was man weiß darüber.
Ja. Viel wichtiger, glaube ich, das ist dieser eine Kurzfilm, den es von ihm gibt, der heißt Les Mistons, die Unverschämten heißt er auf Deutsch. Den finde ich cool, der ist auch sehr bemerkenswert. Also die Geschichte ist eine Gruppe jungen Burschen, die so vielleicht so 10 oder so sind, in einem kleinen Dorf, sind ganz verliebt und begeistert von einer jungen Frau, die dort immer mit so flatternden Röcken Rad fährt. Die finden die total toll und sie laufen ihr nach und beobachten sie immer, wenn sie zum See fährt, um dort zu baden, wenn sie mit dem Fahrrad vorbeifährt. Die hat aber einen Freund, das finden die Burschen gar nicht gut, und sie nutzen jede Möglichkeit, um die beiden in ihrer Zweisamkeit zu stören. Also wenn die da unter dem Baum sitzen, stören sie, wenn sie Tennis spielen, gehen sie hin und gehen dem auf den Nerv vor dem Kino. Und wenn sie die küssen wollen oder so, dann stören sie. Bis irgendwann dieser junge Mann einen von denen in die Finger kriegt und zu Schnecken macht. Die Geschichte endet dann aber tragisch, weil der Boyfriend weg muss. Ich glaube, es ist irgendwie eine Bergtour oder so, bei der er dann verstirbt und nicht mehr nach Hause kommt. Und es endet dann damit, dass die Frau schwarz trägt, also Trauer trägt und überhaupt nicht mehr lebenslustig ist. Das Bemerkenswerte an dieser Geschichte ist, das ist ohne Dialog, sondern du hast dann Ich-Erzähler, eine Off-Stimme, wo einer aus der Gruppe der Jungen als Erwachsener zurückblickt. Das ist, es wirkt fast ein bisschen so wie eine Erinnerung oder eine bebilderte Kindheitserzählung, wo der nicht nur erzählt, was sie gemacht haben, sondern auch sehr reflektiert über die Liebe und was bedeutet Liebe und dass sie das damals alles nicht verstanden haben. Mm. So wird es gesprochen und gesagt. Also es hat so was Wehmütiges
ja, mit das dabei. Ist ein Rückblick. Die Kinder machen ja dann noch so Kritzeleien, in denen sie sich lustig machen, eben über diese Liebenden. Und das Tragische ist ja dann diese Postkarte, die sie schicken, wenn eben dieser junge Mann wegfährt. Und dann suchen sie ja so eine Postkarte mit Motiv, mit leicht bekleideter Frau und einem Mann in den Armen und so. Und schreiben ihr dann, als wäre das quasi ihr Freund, der jetzt eine andere gefunden hat oder so. Und unterzeichnen das mit Les Mistons. Und dann kriegen sie eben raus, dass der junge Mann gestorben ist. Und das ist was, was dem Erzähler ja auch immer noch nachhängt irgendwie. Ne? Das, was ja eigentlich dann nicht so boshaft gemeint ist und dann aber wirklich ja zu einem sehr, sehr schmerzhaften Streich wird, wenn man es einen Streich nennen will. Da schwingt schon auch ein sehr, sehr, sehr komplexes Geflecht dann in diesen Beziehungen und in der Jugend und dem Erwachsenwerden und so in diesen 17 Minuten, die der Film dauert. Und er sieht sehr schön aus. Finde ich eine tolle Einstellung. Gérard Blin spielt den Burschen und Bernadette Lafont spielt die Frau. Bernadette Lafont hat dann später mit Truffaut zum Beispiel ein schönes Mädchen wie ich gespielt, da hat sie die Hauptrolle. Also das sind beides auch wichtige Leute des französischen Kinos. Robert Lachenais war als Assistent mit dabei, der war auch schon bei Une Visite als Assistent, der war so Mädchen für alles und hat deswegen am Produzenten-Credit bei Une Visite, hier ist er als Assistent gelistet. Und das sind natürlich alles viele Themen, die dann Truffaut auch viel später immer noch beschäftigt haben. Mhm. Also die Kindheit, um die es da geht. Ich meine, bei Une Visite mag das Zufall sein, dass da ein Kind drin ist. Trotzdem ist ein Kind drin. Aber hier, dass es um diese Jugend geht, was dann Le Quatre Sans Coup hat, aber auch ganz viele andere Truffaut-Filme, hat sich ganz, ganz viel mit Kindheit ja dann beschäftigt. Der Film Taschengeld zum Beispiel von ihm, wo es noch um jüngere Kinder geht. Der Film Der Wolfsjunge, wo es um diese Geschichte geht, 1800 rum ungefähr, dieser Junge, der von Wolfen aufgezogen wurde. Aber auch thematisch, zum Beispiel in Die Braut trug Schwarz, da gibt es einen Moment, es ist eine Geschichte um eine Braut, wo bei der Hochzeit der Ehemann erschossen wird und sie läuft also deswegen dann herum und rächt sich an einer Reihe von Männern.
Ja, dann habe ich auch gesehen, den Film.
Ja, war das nicht zwei Filme? Es ist nicht der mit Uma Thurman, also, sondern es ist der Film mit Jeanne Moreau. Und in dem kurzen Bonusmaterial, in einem Interview von damals, da erklärt Truffaut auch, dass dieser Mann jemand war, den sie schon in der Kindheit kannte und deswegen ist er unersetzlich. Und das fand ich so stark und bezeichnend. Ich meine, er ist immer unersetzlich, ja, wenn da jemand stirbt, aber die Tatsache, dass sie ihn aus der Kindheit kannte, das ist für ihn wichtig, weil das ja eine Vertrautheit und eine Verbundenheit suggeriert, die du nicht mehr nachholen kannst. Sozusagen als Erwachsener kannst du immer noch wen kennenlernen, aber du kannst nie mehr noch wen als Kind kennenlernen, wenn du schon erwachsen bist. Also das ist ein Thema, was ihn immer, immer wieder beschäftigt hat und immer wieder auftaucht. Aber auch natürlich diese Beziehungsgeflechte, die in vielen Filmen auftauchen. Julie Jim, den wir schon bei Die Träume erwähnt haben, diese Dreiecksbeziehung. Bei Une Visite ist es ja schon irgendwie so eine Dreiecksbeziehung mit den zwei Burschen, die wohl um dieses junge Mädchen buhlen. In vielen weiteren Filmen um Antoine Dornel, was wir bislang verschwiegen haben, dass es da noch eine ganze Reihe weiterer Filme gibt, in denen wir der Figur Antoine Dornel folgen. Geht es immer um so Liebeswirrungen. Das ist ein Thema, was ihn auch sehr beschäftigt hat. Da war auch Filme wie Der Mann, der die Frauen liebte, und so weiter, da scheint ihn irgendwie das mit den Männern und den Frauen, glaube ich, sehr umtrieben zu haben.
War ja bei Godard auch so anders.
Ja.
Ja. Und ich finde aber bei Les Mistons diese Perspektive, dass der Erwachsene auf die Kindheit zurückblickt, das ist ja dann das, was eigentlich Sie küssten und Sie schlugen ihn auch tut. Nicht in der Story, die ist bei den Kindern im Jetzt, und beobachtet ja, wie wir gesagt haben, aber die Tatsache, dass er als Erwachsener Rückschau hält, das ist auch, finde ich, eine interessante Verbindung.
Ja, ist auch als Stilmittel interessant, weil es ist ja auch so ein Rückgriff auf ein älteres Kino eigentlich, dass du so eine Art Erzähler hast, was man dann im modernen Kino ja lange Zeit einfach weggelassen hat und dann galt es ja auch als schrecklich unfilmisch, wenn du da irgendwie Voice-Over-Erzähler oder so hast. Und bei ihm taucht es auf und es ist zum Beispiel bei Julie Jim dann auch wieder, dass du einen Erzähler hast, der dir immer wieder diese Sprünge zum Beispiel in der Handlung erklärt und diese Überleitungen schafft.
Ich glaube, da kommt dann die Literaturliebe von Truffaut nochmal durch.
Ja, definitiv. Auch das Briefeschreiben, witzigerweise, das taucht immer wieder in verschiedenen Formen auf. Also das Schreiben an sich, ich meine, hier schreiben sie diese Postkarte, ne? Und in Antoine Dornel geht es dann auch ums Schreiben und natürlich die Literatur, aber auch in den späteren Filmen geht es dann um Briefe, die geschrieben werden. In Julie Jim ist so eine Geschichte einmal um das Briefeschreiben. Das taucht immer wieder auf und Truffaut war ja ein sehr, sehr eifriger Briefeschreiber. Es gibt ja eine ganze Sammlung von seinen Briefen. Das ist jemand, der das geschriebene Wort natürlich sehr geschätzt hat. Klar, er war ja auch als Kritiker sehr um die Wirkung von Worten sich bewusst. Und deswegen merkt man das auch in vielen Elementen, manchmal auch nur in kleinen, aber das ist hier schon angelegt.
Ein weiterer Kurzfilm, den wir jetzt, finde ich, erwähnen sollten, aber meiner Meinung nach überhaupt kein Konnex zu Sie küssen, Sie schlugen hat, ist eine Geschichte vom Wasser, Une Histoire d'eau von 1958. Das ist insofern interessant, weil es eine Zusammenarbeit, die erste filmische Zusammenarbeit zwischen François Truffaut und Jean-Luc Godard ist. Der Hintergrund, kurz erzählt, ist, Truffaut hatte da irgendwie ein Projekt, das er machen wollte, ein Filmprojekt, das sich dann irgendwie zerschlagen hat, damit er quasi bei Laune sich hält oder gehalten wird, kam die Idee, ne, in der Nähe von Paris ist ein Hochwasser, ob er das nicht filmen will und da einen Kurzfilm draus machen. Und Truffaut hat das gefilmt mit zwei Schauspielern, die da mit dem Auto herumfahren und hat aber nie so recht dann gewusst, was tue ich jetzt mit dem Material, er hat das nicht zusammenbauen können und hat es Godard übergeben und Godard hat es dann zusammengeschnitten, zusammengestückelt und dann halt so eine Erzählung darüber gelegt. Filmhistorisch deshalb so sau wichtig, weil es halt diese beiden Großen waren, die da zum ersten Mal zusammenarbeiten.
Ja, Godard hat nie irgendwas gehabt, was er nicht zusammenschneiden konnte. Genau. Gerade seine späteren Filme dann beweisen.
Viel wichtiger finde ich jetzt in Bezug auf Sie küssen und Sie schlugen, sind zwei andere Projekte, die verworfen wurden, die er nie gemacht hat, aber die einen Einfluss gehabt haben. Also einen hast du schon erwähnt, La Fugue d'Antoine, das hast du schon genau erzählt, das war eins. Aber nur zwei andere. Es gibt eine Geschichte, die heißt Autour de la Tour Eiffel. Das ist ein Kurzfilm über Menschen, die nach Paris kommen und den Eiffelturm suchen. Er hat da zwei Versionen davon geschrieben, die sich ja recht unterscheiden. Truffaut war ein großer Eiffelturm-Fan, der dürfte eine große Eiffelturm-Sammlung gehabt haben im Laufe von seinem Leben. Und man sieht aber nur so ein leichtes Echo, finde ich, von dem in den ersten Bildern von Sie küssen und Sie schlugen ihn, wo ein Auto, also die Perspektive ist, man schaut wahrscheinlich durch ein Auto dann Zug, keine Ahnung, auf Paris, auf die Häuser und zwischen den Häusern blitzt immer wieder der Eiffelturm auf.
Und irgendwann sind wir dann unter dem Eiffelturm und da steht dann Mise en scène François Truffaut auf diesem Gerüst vom Eiffelturm.
Genau. Also er findet ihn. Genau, das ist das eine. Und die zweite Geschichte heißt Le Mensonge de Bernadette, so würde ich das aussprechen. Das ist ein Kurzfilm über ein Mädchen und eine Lehrerin, eine Geschichte über die beiden und ein Konflikt, den die aber auch sehr tragisch endet, die dann, aus dem ist auch irgendwie nie was geworden. Und Truffaut hat aber dann so die Idee gehabt, naja, was ist, wenn ich das mit anderen Anekdoten und Geschichten aus der Kindheit anreichere und was Längeres draus mache. Ich habe so den Eindruck, was ich so nachgelesen habe, wie du vorher vorgelesen hast, was bei La Fugue d'Antoine dann vorkommt, das hat er da dann auch schon, ich weiß nicht, was vorher oder nachher war. Aber diese Anekdoten, die du vorgelesen hast, diese Ideen tauchen da dann auch schon auf. Aus diesem Film ist dann nie was geworden. Es hat sich dann halt irgendwann einmal zu Sie küssen und Sie schlugen ihn entwickelt. Und zu dem erwähnten, von dir erwähnten Taschengeld, den hat er dann 1976 gedreht, wo dann manche von diesen Szenen und Anekdoten und Geschichten, die er damals schon zusammengesammelt hat, dann in diesem Taschengeld nochmal verwendet hat. Also man sieht irgendwie, dass diese Idee Kindheit und Szenen aus der Kindheit, das taucht dann immer wieder auf, aber selbst Dinge, die eigentlich nichts mit der Kindheit zu tun haben, wie diesem Eiffelturm, ist dann irgendwann in seinem ersten Film. Mir fällt dann der Thomas Bernhard ein, der gesagt hat, in sein erstes Buch, da schreibt man alles hinein.
Ja, es ist sicherlich der am stärksten autobiografisch ist. Du findest dann in den anderen Filmen natürlich immer wieder solche Echos, eben dann taucht wieder Balzac auf und dann gibt es wieder so Kleinigkeiten, die auf irgendeine Anekdote verweisen und ich gesagt habe, das mit den Briefen zum Beispiel oder ich glaube, es ist in die amerikanische Nacht, wo du dann wieder das siehst mit dem Kino-Aushangbild klauen, eben bei Citizen Kane. Diese Geschichten gibt es immer mal wieder und dann findest du immer mal wieder so einen Link eben zu der Biografie, aber natürlich nicht mehr so stark.
Ah, das, was wir vorher gesagt haben, er klammert ja in sie Küsten und sie schlugen ihn eigentlich die Besatzungszeit der Nationalsozialisten aus, indem er sie in die 50er Jahre verlegt. Aber er hat sich auch mit dem nochmal beschäftigt, in die letzte Metro. Da geht es dann um die L'Occupation, die Zeit der Besatzung in Frankreich. Also, ja.
Genau, also diese ganzen Filme bilden dann schon auch ein sehr geschlossenes Werk letzten Endes, weil du immer wieder diese Linien ziehen kannst. Und ich hatte das jetzt gerade so ein bisschen en passant erwähnt, dass es ein paar weitere Doisnelles-Filme gibt. Und das ist ja recht ungewöhnlich, denn es ist jetzt kein Film, der so ganz nach der Fortsetzung schreit. Wir werden doch übers Ende reden. Aber ich verrate jetzt schon, was in den nächsten Doisnelles-Filmen kommt. Es ist nämlich so, dass er wieder und wieder zu dieser Antoine Doisnelles zurückgekehrt ist. Immer wieder mit Jean-Pierre Léaud in der Hauptrolle. Und das erste Mal war auch schon 3 Jahre nach der Veröffentlichung von Les Quatre Cent Coups in einem Kurzfilm Antoine et Colette. Das war Teil von einem Anthologiefilm. Das war damals vor allen Dingen recht populär, dass man verschiedene Regisseure zusammengeholt hat und jeder inszeniert dann eine Episode. Das war Liebe mit 20, wie der Film hieß, 1962. Da haben dann andere Regisseure wie Marcel Ophüls auch Beiträge gemacht. Und Truffaut hat dann so einen halbstündigen Beitrag über Doisnelles gemacht, der mit 17 wieder nach Paris kommt. Er ist also aus dieser Jugendanstalt jetzt raus und kommt nach Paris und hat keinen Kontakt zu den Eltern oder so. Er lebt alleine in der Wohnung und er arbeitet in einer Schallplattenfabrik bei Philips. Und er geht immer ins Konzert und dort entflammt er dann ganz heftig für ein junges Mädchen, das er dort sieht. Und er lernt die dann kennen und freundet sich mit ihr an und macht ihr den Hof. Und es ist leider so, er ist wahnsinnig verliebt und sie sieht ihn als guten Freund. Und das geht natürlich nicht gut. Es ist alles sehr leicht und sehr lustig erzählt. Es ist auch ein bisschen bitter, weil er sich wahnsinnig anstrengt und dabei auch sehr über die Stränge schlägt. Also er zieht dann in die Wohnung gegenüber von ihren Eltern ein, damit er dann immer zufällig ihnen begegnen kann und dann immer auch zum Essen eingeladen wird. Und die Eltern finden ihn auch wahnsinnig nett. Nur leider für sie funktioniert das halt jetzt nicht so. Und nun ja, sie geht dann halt auch mit wem anders aus. Und es ist natürlich sehr traurig.
Würde es dich überraschen, wenn ich da jetzt erzähle, dass das auch sehr autobiografisch ist und dass es diese Frau gab und er ist wirklich gegenüber von ihr eingezogen?
Das überrascht mich kein bisschen. Ja, Colette. Marie-France Pisier spielt sie. Die taucht ganz kurz dann auch im nächsten Doisnelles-Film auf. Das ist dann wieder ein ganzer Spielfilm. Der kommt dann im Jahr 1968. Geraubte Küsse, Baiser volé.
Viel später.
Ja, da ist schon einige Zeit vergangen. Und Doisnelles ist gerade von der Armee entlassen worden. Er ist zur Armee gegangen und das hat aber nicht so richtig funktioniert. Du kannst jetzt die Klammer einfügen, dass das auch Truffaut passiert ist.
Passiert ist gut, er hat sich entschieden dafür und dann ist dann draufgekommen, dass es eine schlechte Entscheidung war. Ja, genau.
Geraubte Küsse ist dann ein sehr lustiger Film. Es ist dann wie eine Romantic Comedy, wo er dann zwischen zwei Frauen hin und her jongliert. Eine junge Frau, die er kennt und die er sehr nett findet. Und es gibt eine ältere Frau, die Frau von einem Chef eben, mit der sich dann eine Affäre anbahnen könnte. Und das Ganze ist wahnsinnig leichtfüßig erzählt und er ist immer noch ein junger Mann, der nicht so ganz weiß, was er eigentlich mit seinem Leben machen soll. Er heuert dann bei seiner Privatdetektei an und deswegen, er soll dann eben als Agent quasi in so ein Schuhgeschäft, weil der Manager dort oder der Chef, der hat das Gefühl, dass ihn niemand mag und deswegen heuert er eben einen Privatdetektiv an, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Also allein die Idee ist natürlich absurd und Leo oder Doisnelles verliebt sich dann eben dort in die Chefin und dann geht das so hin und her zwischen diesen zwei Frauen. Der ist ganz, ganz leichtfüßig, ist ein ganz anderer Tonfall eben als Les Quatre Cent Coups. Dann geht es weiter, 3 Jahre später, Tisch und Bett, Domicile Conjugal. Da ist er dann mit der jungen Frau auch schon zusammen und die beiden kriegen auch ein Kind und trotzdem gibt es wieder Streitigkeiten und das driftet halt auch wieder auseinander und er lernt dann eine junge Japanerin kennen, die ihn ganz entzückt. Und da merkt man dann schon, dass er ein bisschen diese Flucht immer wieder sich durchzieht, die auch bei Les Quatre Cent Coups dann thematisiert wird, dass er halt immer wieder sich so entziehen mag einer Situation, dass er immer wieder rauskommt. Das glaube ich, da werden wir jetzt beim Ende nochmal andocken bei Le Quatre Sans Coup. Auch der ist leicht, aber nicht mehr ganz so leicht, weil natürlich schon etwas mehr auf dem Spiel steht mit der Familie. Und es gibt dann einen letzten Doornel-Film, Liebe auf der Flucht, L'amour en fuite. Der ist 1978 und da sind die dann natürlich alle etwas älter. Auch da taucht diese geschiedene Frau dann wieder auf. Und es taucht aber auch Colette wieder auf aus dem Film von 62. Und es gibt noch eine Frau. Also es ist völlig verwirrend für den armen Doornel, der sich irgendwie orientieren muss. Und der letzte Film bindet dann alle zusammen. Du hast dann Rückblicke auf alle von diesen Filmen, also angefangen von Le Quatre Sans Coup über Antoine Colette und die beiden anderen Filme siehst du immer wieder Szenen und er versucht das dann alles zusammenzuziehen und teilweise auch nochmal neu zu beleuchten. Und Antoine Doornel ist dann zum Schriftsteller geworden, der ein Buch geschrieben hat über diese Verwirrungen der Liebe, also über sein Leben. Und da sind wir dann schon irgendwo in der zweiten oder dritten Meta-Ebene eigentlich, ne? Wenn Truffaut einen Film über sein Leben macht und dann macht er eine Fortsetzung dieses Films, in der dann die Figur ein Buch schreibt, in der diese Erlebnisse verarbeitet werden. Und dann kommt Colette und sagt ihm, na, diese und jene Sachen, die haben ja gar nicht gestimmt, das ist ja anders passiert. Es ist schon im dritten Spielfilm zum Beispiel eine Sequenz drin, wo jemand sagt, also er hat diesen Plan, dass er dieses Buch schreiben will und seine Frau sagt dann zu ihm, na, also wenn ein Kunstwerk eine Abrechnung wird, dann ist es kein Kunstwerk mehr. Sie findet das nicht gut, dass er sein Leben so aufschreibt und quasi die Leute darin so bloßstellen wird oder so. Also reflektiert auch immer das, was er gemacht hat eigentlich mit Le Quatre Sans Coup. Und im letzten Film ist das dann so stark als Thema drin, dass du wirklich das Gefühl hast, da geht es auch ganz viel drum, einfach wie Geschichten und Kunst und das Leben irgendwie zusammenhängen. Und ich könnte ganz viel noch über diese wundervolle Reihe reden, aber man merkt schon, die ist so reichhaltig. Um die kann man sich dann wirklich noch mal im Detail kümmern, aber es geht dann so weit, dass er sogar Szenen aus seinem Film Die amerikanische Nacht, in der Jean-Pierre Léaud mitspielt, nicht als Antoine Doornel, sondern in einer anderen Rolle, dass dort dann Sequenzen als Rückblicke, als neue Rückblicke für die Antoine Doornel-Figur verwendet werden. Und in Die amerikanische Nacht spielt ja Truffaut einen Regisseur, der einen Film mit, also man merkt, das ist ein hochkomplexes Gebilde und es ist gleichzeitig immer von dieser Leichtigkeit geprägt, die Truffaut als Regisseur hat, dass das gar nicht anstrengend wirkt und gar nicht verkopft und auch nie so darauf hinweist, nach dem Motto, schaut mal, was ich hier mache, sondern es scheint ihm immer um dieses Leben zu gehen von den Figuren und um diese Beziehung und so ein bisschen um die Frage, wo driftet man da eigentlich hin und was macht man da eigentlich, und deswegen geht das immer wieder zurück auf Le Quatre Sans Coup und diesen Jungen, der irgendwie versucht rauszukriegen, was ist mit seinem Leben und wie soll er dieses Leben eigentlich leben?
Weil da verlassen wir ihn ja, ne? Wie soll er denn sein Leben leben? So endet ja der Film. Kommen wir mal zum Ende, oder? Wir haben aufgehört bei unserer Handlungszusammenfassung, oder du hast aufgehört damit, dass er in dieses Erziehungsheim kommt. Und wir haben dann schon gesagt, in der Wirklichkeit kommt Truffaut da raus und Antoine kommt anders raus. Also Antoine entkommt dadurch, also unterm Zaun durchkriecht und davonläuft. Er wird zwar verfolgt, aber der kriegt ihn nicht, der trickst ihn aus und er läuft und läuft und läuft. Bis er am Ende ans Meer kommt, er läuft da hinunter auf den Strand, läuft den Strand entlang, bis er in der Brandung, die Füße in der Brandung herumtapst. Und wie er angekommen ist, hört er auf zu laufen und schaut sich um und irgendwann blickt er in die Kamera. Und dann kommt ein Standbild und es wird an dieses Standbild herangezoomt und dann steht Ende, also Finn, das Ende, Ende steht drüber. Das Letzte, was wir sehen, ist Antoine Doornel, der uns ansieht.
Also das ist diese Flucht, mit der es ja endet, die sich dann eben auch in weiteren Doornel-Geschichten fortsetzt eben, dass der Junge wegläuft vor dem oder weglaufen muss eigentlich. Wir sehen ganz lange, wie er da diesen Weg entlangläuft und die Kamera verfolgt ihn auch sehr, sehr lange dabei. Und er ist ja das erste Mal dann am Meer und das ist dann so der Punkt irgendwie, ja, da kann er nicht mehr weglaufen irgendwie. Es geht halt nicht mehr weiter. Also da ist halt das Meer. Wo will er denn jetzt noch hin?
Ich hab's so interpretiert, warum er da zum Laufen aufhört, weil vorher im Film irgendwann einmal erwähnt wird, er war noch nie im Meer. Und wie er jetzt dort angekommen ist, ist er dort angekommen. So, und was mache ich jetzt, wenn ich angekommen bin? Jetzt muss ich mir das nächste Ziel suchen, so wie sie irgendwie. So. Wie, aber auch wieder, es läuft auf die gleiche Frage aus, wie geht's jetzt weiter?
Ja, und dann die Tatsache, dass er uns dann dabei anschaut, ja, also uns als Publikum irgendwie reinholt, die wir ja eh schon die ganze Zeit da waren, aber er spricht uns jetzt auch irgendwie an. Ja. Es ist wie eine Verbindung, die hergestellt irgendwie. Wir haben uns wiedererkannt in dieser Figur, in diesem Leben, in dieser Geschichte. Weiß nicht, fragt er uns, was wir jetzt machen, oder hat er jetzt das Gefühl, dass, wie Truffaut ja im Kino seine Verbindung gefunden hat zum Leben. Er hat im Kino ja sein Heil letzten Endes gefunden. Wir haben diese Biografie erfahren, wo er auch ganz, ganz viel hin und her getrieben wurde und Probleme hatte. Und das Kino war dann immer sein Fokus, sein Anker irgendwie, wo er sich verstanden fühlte. Und vielleicht ist das der Moment, weil wir jetzt von ihm angeschaut werden, von Dornell, das ist die Verbindung zum Kino. Da ist er jetzt nicht mehr allein in dem Moment, weil er uns ansieht. Er hat uns gefunden auf gewisse Weise.
Ich habe so einen ähnlichen Gedanken gehabt, ja, dass es da um, wir sind Zeugen von dem. Also als würde er uns, ihr habt jetzt gesehen, ihr habt das gesehen, ihr wisst das jetzt alles. Und irgendwie so das Gefühl gehabt, Dornell war es die ganze Zeit, dass wir da sind und die ganze Zeit, dass wir zuschauen. Aber da, wo er jetzt, schaut er uns jetzt an und übergibt uns damit quasi irgendwas. In der Biografie steht drin, das wird so interpretiert von den Autoren, dass er damit ausdrückt, wer seid ihr, dass ihr euch ein Urteil über mich erlaubt.
Ah, okay.
Das ist dann mehr so dieses...
So was Herausforderndes.
Genau, da ist dieses gesellschaftliche Erziehungsthema dann wieder drin. Der Junge, der halt von den Erwachsenen als kriminell abgestempelt wird. Sehe ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie das damals gesehen worden ist, aber das ist nicht das, an was ich da denke, sondern es ist wirklich eine Verbindung. In der Biografie steht, diese Idee mit dem Standbild am Ende zu arbeiten, hat damals kaum wer gemacht. Ingmar Bergman hat das gemacht und Truffaut dürfte irgendwann einmal gesagt haben, dass das die Inspiration war, der Film heißt Monika. Ich glaube, dass es auch wieder so ein improvisiertes Zufallsding ist, das nicht nur beim Dreh entsteht, sondern auch im Schnitt.
Ja, Truffaut hat ja dann später auch immer wieder mit so Standbildern gearbeitet, nicht am Ende, aber zum Beispiel bei Julie Jim sind diese Momente, wo er ganz kurz das Bild einfriert, um so einen Moment herauszuarbeiten oder so eine besondere Reaktion irgendwie festzuhalten oder irgendwie vielleicht auch wieder uns einzubeziehen, weil es darum geht, wie Erinnerungen arbeiten oder wie die Wahrnehmung eines Moments funktioniert. Vielleicht ist das auch in diesem Kontext so zu sehen. Man muss auch wissen, es gab ja die Idee für die Fortsetzung nicht. Also das ist nicht von langer Hand geplant, dass Truffaut als junger Mann, wo er seinen ersten Film macht, dann weiß, er wird knapp 20 Jahre später den fünften Teil dieser ganzen Reihe machen, wo er dann alles zusammenzieht mit dem erwachsenen Schauspieler und ich weiß nicht was alles. Sondern das war natürlich ein abgeschlossener Film und er endet mit diesem sehr offenen Ende, was dir Fragen stellt, aber gleichzeitig halt auch irgendwie so einen Schlusspunkt irgendwie setzt. Ne? Wo geht's jetzt hin mit diesem Jungen? Wird der wieder eingefangen oder wird der jetzt da weiter flüchten oder wird das schlimmer mit dem? Also ne, kommen dann schwierigere Sachen, dass der wirklich auf die schiefe Bahn gerät? Das wissen wir ja alles nicht. Alles ist in diesem Moment ja noch offen. Und vielleicht ist das auch dieser Freeze-Frame, den die da einsetzen, dass die Zukunft trotzdem noch ungeschrieben ist für den Jungen. Das Gesicht ist ja auch ganz ausdruckslos in dem Sinn. Also er hat ja jetzt nichts Besonderes, dass er wütend wirkt oder freudig oder er wirkt ja nicht mal sehr außer Atem, wie er dort am Meer ankommt, sondern er ist eigentlich ganz neutral und deswegen ist das alles noch ungeschrieben. Da kann noch alles passieren letzten Endes.
Ja, jetzt gerade, wo ich weiter über das Ende nachdenke, fällt mir nur was ein, dass er ja da ganz alleine steht und dass in dem Blick vielleicht ja die Verbindung sei so. Also er braucht ja jetzt wen. Der kann nicht alleine durch die Welt gehen. So wie Truffaut in der Wirklichkeit ja Hilfen gehabt hat. Er hat Erwachsene gehabt, die ihm wohlgesonnen waren, die ihm geholfen haben. Und dann sind wir ja eigentlich an einem Punkt, wo in diesem Gesicht von diesem Burschen so viel und so wenig drin ist, dass man da ganz viel reinprojizieren kann. Ne? Also ein bemerkenswertes Ende. Und ich glaube, dass das Ende sehr stark mit dazu beiträgt, das holt dich sehr stark in diese Geschichte einer und sagt, du kannst dich jetzt nicht distanzieren von dem. Ja? Du hast das jetzt gesehen, du weißt jetzt diese Geschichte und bist jetzt irgendwie Teil davon, könnte man fast sagen. Deshalb wirkt der Film, glaube ich, auch noch nach, so viele Jahre später. Also das Ding ist 66 Jahre alt. 67. Wir haben Jänner 2026. Er hat vor 67 Jahren die Dreharbeiten abgeschlossen.
Ja, und dann gewinnt er noch so eine leicht dokumentarische Qualität natürlich dadurch, dass du plötzlich sowas hast wie ein Foto und es wird ja recht grobkörnig, gerade wenn er dann so reinzoomt in dieses Bild. Das dauert ja auch nicht lang, das geht sehr schnell, aber trotzdem, ne, es ist auch wie so eine Bestandaufnahme irgendwie, ne? Das ist das Leben von diesem Jungen, was wir erzählen wollten. Er entlässt dich auch dann damit, dass du dich damit vielleicht beschäftigen musst, dass du jetzt alle Informationen hast, gewissermaßen. Ne? Und ja, jetzt kannst du selber dir deine Geschichte daraus noch bauen. Ja, Truffaut hat noch ganz viele andere Geschichten gebaut. Wir haben ja auch viele verwiesen und ich glaube, wir werden uns mit der einen oder anderen auch noch im Detail auseinandersetzen. Und diese Menschlichkeit, die da durchscheint in seinen Filmen, die finde ich ist stark und das fängt beim ersten Film an und geht dann durch die ganze Filmografie durch.
Es ist kein Zufall, dass Steven Spielberg ihn aussucht für sein Close Encounters.
Ja.
Wo es auch um eine zerrüttete Familie geht und eigentlich um eine problematische Kindheit und dass er diesen Regisseur, der so mitfühlend über die Kindheit erzählt. Also diese Parallelen sind dann so nur das Nächste.
Mhm.
Ja. Ich würde gerne zwei Sachen erzählen über Truffaut. Im Bonusmaterial, oder in einem der vielen Bonusmateriale, wird darauf hingewiesen, Truffaut, wir haben ja da kurz vorher drüber geredet, hat gar nicht vorgehabt, das Kino zu stürzen oder zu revolutionieren, sondern da sagt dann jemand den Satz, er wollte sich in die Familie des Kinos integrieren, weil das ist die Familie, die er geliebt hat.
Mhm.
Was ich interessant finde, wieder in Bezug auf diesen verlassenen Jungen, der die Familie nicht hat. Und dazu passt seine Oscar-Rede. François Truffaut hat den Oscar gewonnen. Für den Film, den du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, Eine amerikanische Nacht. Den hat er 1973 gemacht. 1974 hat er den Oscar als bester fremdsprachiger Film erhalten. Und Truffaut war persönlich da und hat ihn entgegengenommen. Er sagt, merci beaucoup. Und dann redet er in sehr brüchigem Englisch. Es ist nämlich eine der berühmten Anekdoten über Truffaut, dass er sich immer sehr schwer getan hat, Englisch zu lernen. Ich lese jetzt auf Deutsch vor. Er sagt, ich bin sehr glücklich, aber warum eigentlich? Weil Die amerikanische Nacht ein Film über Leute vom Film ist. Das sind sie alle und darum denke ich, dieser Preis gehört eigentlich ihnen. Aber wenn sie damit einverstanden sind, werde ich ihn ein wenig für sie aufheben.
Das ist sehr schön. Das gefällt mir.
So, das war François Truffaut für euch.
Genau, François Truffaut, Les Quatre Sans Coup, sie küssten und sie schlugen ihn. Wir werden uns weiter mit Truffaut beschäftigen, wir werden uns weiter auch mit der Nouvelle Vague beschäftigen, wir werden uns aber auch mit anderen Themen weiter beschäftigen, aber was es beim nächsten Mal sein wird, das verraten wir hier noch nicht. Wir verraten stattdessen, was noch gar keiner nie gehört hat von uns, dass man uns auf Steady unterstützen kann.
www.steadyhq.com/lichtspielplatz.
Genau, man kann uns einen kleinen Obolus zustecken, die Produktion neuer Folgen unterstützen und auch ein paar Bonusmaterialien dort finden.
Mhm.
Freuen uns, wenn ihr das macht und freuen uns besonders über all die, die das schon machen.
Genau, vielen Dank nochmal.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ihr werdet Teil von dieser großartigen Familie. Die Lichtspielplatz-Family. Genau, dann bleibt mir nur zu sagen, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Das war die Lichtspielplatz-Folge Nummer 83. Sie küssten und sie schlugen ihn. Eine Kindheit für das Kino. Der Lichtspielplatz wird produziert von Christian Genzel und Christoph Schwarz. Um den sanften Schnitt kümmerte sich Christoph Schwarz. Die Musik stammt aus der jugendlichen Feder von Dominik Niesel. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Steady-Supportern, allen voran Producers Edition-Unterstützer Christian Stampfel. Wir hören uns in Bälde wieder im Lichtspielplatz.